Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. Keine Bundesliga, Nationalmannschaft, WM-Qualifikation. Ging ja prima los am Donnerstag, 3:0 Sieg gegen Island. Wiedergutmachung Teil 1 damit gelungen. Auch der Bundestrainer war zufrieden. Wir fragen, wer hat sich beworben, wer darf mit zur Europameisterschaft? Tolle Aktion von unseren Jungs gab es schon vor der Partie. Human Rights, das Thema Menschenrechte. Irritationen kamen nur auf, als nachher ein Video, ein Making-of-Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Die Kernfrage, spontane Sache oder initiiert vom DFB. Und er hat sein Debüt gegeben am Donnerstag als TV-Experte. Uli Hoeneß gab mal gleich einen Rundumschlag gegen den DFB, hart Kritik gegen die Strukturen und die handelnden Personen. Also Uli, vielen Dank für die Diskussionsgrundlage. Wir wissen schon, was damit anzufangen, die nächsten 2,5 Stunden. Er weiß am besten, wie es ist, wenn Uli Hoeneß, ne, mal richtig sauer ist. Begrüße ganz herzlich Christoph Daum. Christoph?
Wunderschönen guten Morgen.
Haben die Rumänen irgendeine Chance heute Abend?
Die Rumänen werden auf jeden Fall angreifen. Also insofern haben sie sehr gute Konterspieler. Und da muss die Abwehr, was nicht gerade der stärkste Mannschaftsteil ist, auf der Hut sein.
Du warst übrigens der einzige Nicht-Rumäne, der Nationaltrainer war. 2016 bis 2017, ne? Richtig. Sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Unser Sport1-Expert ist da. Mario Basler. Mario?
Morgen.
Die Stimme vom ARD-Hörfunk. Stefan Kausen. Stefan, hallo.
Guten Morgen zusammen. Hallo.
Dann begrüße ich ganz herzlich den Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorp. Heiko?
Guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte. Marcel Reif ist auch da. Marcel?
Morgen.
Grüß dich. So, und wie immer an der Stelle kleine Erfrischung. Das Ganze alkoholfrei. Und blendend strahlt sie wieder. Schräg gegenüber von mir. Laura, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, der Bundestrainer natürlich ein großes Thema, auf das wir heute blicken wollen. Insbesondere natürlich auf sein Karriereende als Bundestrainer. Die Rede natürlich von Joachim Löw. Und seitdem wir das wissen, wird natürlich auch wild spekuliert. Es gibt viele Gerüchte. Ja, wer wird denn jetzt ab Sommer Bundestrainer? Die Frage hatten wir auch schon mal Ihnen gestellt. Allerdings, seitdem ist auch ein bisschen was passiert. Flick hat zum Beispiel abgesagt oder mehr oder weniger abgesagt. Klopp, da gab es auch eine Absage. Also die beiden Kandidaten können wir schon mal von der Liste streichen. Bleiben aber noch ein paar übrig. Zum Beispiel Matthäus, Rangnick oder Kunz. Oder vielleicht haben sie auch noch einen anderen Kandidaten. Sie können wie immer abstimmen unter sport1.de. Wir sind gespannt, wo sie ihren Haken am Ende setzen werden, wen sie sich als Bundestrainer wünschen. Sie können uns auch anrufen 01379 011 011, die Telefonnummer wie jeden Sonntag.
Wunderbar, Laura, vielen Dank. Das 0:6 Debakel gegen Spanien, das war vielleicht der schlimmste Tiefpunkt in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber seit dem 3:0 gegen Island glauben viele, dass es nur ein Ausrutscher war. Mehr sogar noch, viele halten uns wieder für einen Top-Favoriten auf den EM-Titel.
Rigoros, konsequent und gnadenlos. So will Bundestrainer Löw die nächsten Monate angehen. Also.
Zunächst mal war ich nicht so voll des Lobes.
Dabei war das Spiel gegen Island doch eine herrliche Momentaufnahme, die Lobeshymnen auf die Nationalelf geradezu herausforderte.
Das war ein guter Auftakt, aber das ist noch nicht so, dass ich da absolut und vollumfänglich jetzt irgendwie zufrieden bin.
Rechtzeitig vor seinem letzten großen Turnier hat Löw ein geradezu prunkvolles Mittelfeld zusammengestellt. Mit Kimmich als Chef und Antreiber, mit Gündogan als Pass- und Taktgeber und mit Goretzka als vielseitigem Verbindungsmann. Ein Mittelfeld, das ohne Toni Kroos auskommen könnte, das sieht Löw anders.
Weil der Toni Kroos für uns ein Spieler ist von einem immensen Wert.
Aber passt Groß noch rein in dieses rund erneuerte Mittelfeld? Müsste Löw andererseits nicht den wiedererstarkten Müller zurück in die Mannschaft holen? Und ist die Abwehr ohne Hummels stabil genug? Fragen, die dem Bundestrainer natürlich Kopfschmerzen bereiten. Aber vielleicht gibt es ja gar nicht so viele offene Baustellen. Darum fragen wir mal so ganz blauäugig, wie nahe sind wir schon dran an unserer Top-Elf?
Marcel, ich gebe das blaue Auge mal weiter an dich.
Top-Elf wofür? Für jetzt heute Abend oder
für die Europameisterschaft.
Natürlich. Für die Europameisterschaft. Ja. Das ist nur das ist ja deswegen, ich glaube nicht, dass Jogi Löw so fürchterlich große Kopfschmerzen hat. Ich glaube, dass er, seit er gesagt hat, das war's, danach völlig frei und so gibt er sich auch, handelt. Das heißt,
woran machst du das fest?
Zum Beispiel an so einem Satz, ich fand das alles nicht so doll wie ihr alle hier. Mhm. Das hätte ich früher von ihm so nicht, glaube ich, gehört, sondern der setzt den Ton und der sagt, Toni Kroos, wenn Toni Kroos gut ist und in Form ist und besser in Form ist als ein anderer, wird er den stellen. Wenn Thomas Müller gut ist und in Form ist, wird er ihn mitnehmen. Es geht nicht mehr um einen Umbruch für die nächsten 20, 50, 100 Jahre, sondern hey, wir spielen eine Europameisterschaft und ihr könnt erzählen, was ihr wollt, von jetzt an, seit ich das gesagt habe, es ist Schluss danach, tue ich das, was ich im Moment für richtig halte. Und das gibt ihm eine Stärke. Und deswegen, wir werden heute lange reden über Top-Elfen und was weiß ich, Top-Elf beim ersten Spiel bei der EM. Hoffentlich dann.
Wirkt er auf dich auch befreiter, Christoph, nach der Entscheidung?
Ja, weil Joachim Löw wieder das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Der war ja sonst eine ganze Zeit lang ein Getriebener, der unter massivem Druck stand, massiv kritisiert ist. Manchmal habe ich mich gefragt, hat eigentlich der Bundestrainer gespielt? Hat er eigentlich den Spielern gesagt, sie sollen diese Stellungsfehler in der Abwehr machen, sie sollen diese Torchancen auslassen? Er war ja für alles in die Verantwortung genommen worden, selbst für irgendwelche...
Wovon war er denn getrieben? Was meinst du damit? Von dieser Umbruchsituation oder...
Nein, Fußball hat ja auch eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit. Das heißt, es wird Land auf, Land ab, ist die einzige Mannschaft, mit der sich viele, wenn nicht sogar alle, identifizieren, gesprochen. Und von daher kam ja massive Kritik, es wurden Rücktrittsforderungen gestellt. Es ging ja nach der WM los. Und wenn du unter so einem Dauerfeuer stehst, dann kannst du noch so sagen, das prallt bei mir alles ab, das weiß ich auch. Du musst natürlich Stärke zeigen, aber es nagt an dir. Und ja, diese ganze Diskussion hat er jetzt beendet. Die Mannschaft ist wieder in den Mittelpunkt gekommen. Jetzt wird auch wieder darüber diskutiert, welche Leistung einige Spieler abrufen. Und das tut natürlich dieser ganzen Konkurrenzsituation unheimlich gut. Es gab Zeiten, da war für mich der Konkurrenzgedanke in der Nationalmannschaft außer Kraft gesetzt. Und jetzt
aber da war er nicht ganz schuldlos dran, oder? War er nicht auch ein bisschen lethargisch?
Naja, ich glaube, Christoph total recht. Ich meine, wir haben ja gefühlt die letzten zwei, drei Jahre hat man ja nur drauf gelauert, dass man Jogi irgendwo etwas angreifen kann, dass man hat die Mannschaft schlecht gespielt, hast du gedacht, Jogi stand alleine auf dem Platz, er hat die ganzen Fehler gemacht. Es wurde Woche für Woche oder Monat für Monat wurde gefordert, Hummels muss zurück, Müller muss zurück. Das ist doch klar, dass ein Trainer dann irgendwann mal, wenn von allen Seiten alles auf ihn einbricht, dass du dann irgendwann mal auch den Kopf nicht mehr für alles hast. So, und man hat es ja gesehen, ich habe Jogi schon lange nicht mehr so entspannt auf der Bank sitzen gesehen, wie die Tore gefallen sind, wie er dann aufgesprungen ist, hat geklatscht. Das hast du ja auch die letzten Monate an ihm vermisst. Du hast natürlich bei ihm gemerkt, dass es ihm gewisse Dinge natürlich auch wehtun. Und Christoph kann das ja allerbesten beurteilen, wenn du natürlich keinen Erfolg hast, wenn du schlecht spielst, ist ja immer als erstes mal der Trainer dran schuld. Also der Trainer hat die Besten aus Deutschland, die verlieren 6-0 und die Spieler werden ihre Noten, die kriegen
das 5. Das war's, wolltest du sagen, ne?
So, und dann kommt der Trainer und der Trainer ist aber dran schuld, dass die deutsche Mannschaft 6-0, ich habe es ja vor Monaten schon gesagt, wir müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, dass wir nicht mehr die Nummer 1 in der Welt sind, dass wir nicht mehr die Nummer 2 in der Welt sind. Andere Mannschaften, andere Länder haben auch Nachwuchsspieler gekriegt und die gute Spieler gekriegt haben. Und da kannst du doch auch mal gegen Spanien, wenn eine Mannschaft nicht gut drauf ist, verlierst du halt mal 6-0. Jetzt am Donnerstag habe ich schon wieder gedacht, wir haben gegen Spanien das Europameisterschafts-Endspiel gewonnen mit 13-0. Nee, wir haben gegen Island gespielt. Also fangt nicht wieder, die Leute fangen schon wieder mehr an, durchzudrehen. Geht
wieder in die andere Richtung jetzt.
Ja, und jetzt haben wir schon wieder, ja, Groß braucht nicht mehr zurück. Ja, brauchen wir jetzt noch, ja, vor zwei Monaten haben wir noch, Müller muss zurück, Hummels muss zurück und am besten Boateng noch zurück. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich Hummels noch. Das geht mir in Deutschland alles viel zu schnell.
Aber Stefan, mir hat das gut gefallen mit Kimmich, Gündogan und Goretzka.
Absolut. Also ich sehe das
zum anders. Thema Toni Kroos.
Genau, ich sehe das anders als der Bundestrainer. Ich finde, Toni Kroos ist nicht der Typ, der gesetzt sein sollte, weil er das Tempo verschleppt
Und ich finde, im modernen Fußball sollte, wie Kimmich das gemacht hat, dieses vertikale Spiel in die Spitze, hinter die Kette, der entscheidende Faktor sein, um attraktiv zu spielen. Und Thomas, du hast eben den Begriff Lethargie genannt. Mhm. War Löw nicht zu lethargisch? Ja klar, war er das. Mit Sevilla, mit dem 0-6, da sitzt er wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf der Trainerbank und strahlt kein Feuer aus, was auf die Mannschaft überspringen könnte,
hat er, sollte. Hat er jetzt aber auch zugegeben. Ne? Auch das ist ja ein Teil, finde ich, seiner Aufarbeitung mit der, ja, mit der Geschichte. Er hat sich jetzt hingesetzt bei der ersten Pressekonferenz. Ich würde das unterschreiben, was Mario auch gesagt hat. Er wirkt befreit, er wirkt extrem fokussiert, ja, ja, auf sein letztes Ziel. Und er hat auch gesagt, dass er selber Fehler gemacht hat, mhm, unter anderem in der Körpersprache beim Spiel gegen Spanien. Ich bin bei dir. Ich finde auch, dass Jogi Löw sich die Großfrage, die K-Frage stellen sollte, stellen muss vielleicht die sogar. Richtung mit Blick auf die EM. Also er wird ihn mitnehmen. Ja. Das ist auch unbestritten richtig, glaube ich, weil Toni Kroos ist nach wie vor ein Weltklasse-Spieler. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, dabei.
Über 100 Länderspiele.
Ganz genau. Also den braucht man auch beim Turnier. Aber nichtsdestotrotz, du hast gerade gesagt, die drei genannten haben es nicht nur gegen Island gut gemacht, sondern ja auch schon in den Länderspielen, wo Toni Kroos nicht dabei war. Es ist ein anderer Fußball, wenn Toni Kroos, genau, auf dem Platz das steht oder wenn er nicht auf dem Platz steht. Ja.
Aber ich glaube, dass es auch, dass du an der Mannschaft auch gesehen hast, dass sie weiß, in 5 Monaten kommt ein neuer Bundestrainer. Also jeder muss sie natürlich auch empfehlen. In einem Jahr haben wir die WM dann. Nach der Europameisterschaft kommt schon die WM. Und die Spieler müssen sich natürlich jetzt auch für die Qualifikation und für die Europameisterschaft müssen sich natürlich auch empfehlen, wenn ein neuer Trainer kommt.
Meinst du, so weit denken die schon?
Ich glaube schon, dass du, wenn eine Mannschaft weiß, ob das in der Bundesliga ist, wenn die weiß, in 3 Monaten der Trainer kommt zurück. Manchmal steht ja schon frühzeitig fest, dass ein Trainer gewechselt wird. Ich glaube schon, dass dann nochmal, man hat ja früher immer gesagt, wenn die Verträge der Spieler ausgelaufen sind, ein halbes Jahr vorher haben sie auf einmal nochmal Vollgas gegeben, dass ja der Vertrag nochmal verlängert wird. Und so kann ich mir schon gut vorstellen, dass jeder Spieler auch im Kopf hat, in einem halben Jahr haben wir einen neuen Bundestrainer. Ich möchte mich dafür empfehlen.
Aber ich finde auch das, was Heiko gesagt hat, die K-Frage. Also wir reden viel in Deutschland in letzter Zeit über eine Fehlerkultur. Die Kanzlerin hat den Fehler zugegeben. Jogi hat den Fehler zugegeben. Beide sind für mich nicht durch Zufall 1,5 Jahrzehnte schon in Amt und Würden und die prägenden Repräsentanten dieser etablierten Republik Deutschland, wenn man so will. Und wir brauchen an vielen Stellen eine neue Dynamik. Und da kommt die K-Frage, Kroos, ja oder nein, auch ins Spiel. Ja. Ist er aber der Mensch? Aber
Leute, Kroos ist doch keine Grundsatzfrage. Deswegen, Mario, ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die Spieler müssen jetzt, seit Löw gesagt hat, danach ist Schluss. Und seit er klar gemacht hat, wir haben jetzt ein Turnier vor uns und nur darum geht es. Ich glaube, dass alle Spieler jetzt auch wissen, unter anderem auch Toni Kroos, und das ist ja auch gut so, sie müssen sich jetzt schon bei ihm qualifizieren fürs nächste Spiel und vor allem auch für dieses Turnier. Toni Kroos ist ein überragender Fußballspieler und es wird Spiele geben, wo du ihn brauchst.
Das ist der Punkt, das Gegner.
Er hatte sich doch aber vorher, Löw, und deswegen natürlich hat er Fehler gemacht. Dieses Getriebensein, er hat sich ja selber in eine Ecke getrieben mit der Ausbotung von Hummels, von Müller und von Boateng. Das kann man so sehen, aber da war er ja noch unterwegs mit dem großen Umbruch. Wir müssen die Jungen entwickeln, und dann werden die irgendwann mal 23, 24. Das alles, und dazu brauchte er, glaube ich, als Erbhof zum Beispiel einen Toni Kroos. Er brauchte den Herbergsvater, wenn die Jungen sich entwickeln sollten, was sie nicht geliefert haben.
Nicht getan haben.
Die Jungen, die plötzlich den Umbruch alleine tragen sollten. Und das Kroos jetzt, das wird Toni Kroos, ich bin sicher, dass er intelligent genug ist, das auch zu sehen. Er ist jetzt eine Option wie andere. Dies mit den Erbhöfen, das wirst du, diese Podolski-Hafte und diese Dinge, wirst du alles nicht mehr sehen bis zur Europameisterschaft.
Siehst du das auch so?
Diese Freiheit hat er sich geholt und die wird er durchziehen. Und egal, über wen wir da reden. Werner, wir spielen gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht, dann ist Werner für mich keine Option. Werner sitzt draußen. Und das alles mit einer Klarheit, die es vorher nicht gab, weil er gefangen war in den Strukturen, die er sich selber verordnet hatte.
Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir im Augenblick im letzten Spiel, wie gesagt, gegen Island, ein Mittelfeld hatten, was schon als das Beste Europas bezeichnet wird. Da war Kroos nicht dabei. Ja. Wir diskutieren natürlich immer wieder, die Verfügbarkeitsheuristiken, was wir also jetzt präsentiert bekommen, was wir aktuell sehen. Und da kommt natürlich dann die Frage auf, hat Groß da noch Platz? Weil Ilkay Gündoğan in der Form seines Lebens ist. Ja. Kimmich mit Goretzka in München sich auch kongenial ergänzt, unterstützt, wie man es auch im Spiel gesehen hat. Und dann ist Groß abgereist. Ich würde aber nur mal empfehlen, schaut euch mal einige Spiele von Real Madrid an. Welches Umschaltspiel Toni Kroos dort an den Tag legt. Welche Spielverlagerung, welche Pässe in die Tiefe, wo er auch selber torgefährlich wird. Und dass Real Madrid jetzt wieder so eine Chance hat, Meister zu werden, sind noch 4 Punkte auf Atletico. Das ist sicherlich auch zum Teil Toni Kroos mitgeschuldet. Von daher...
Ja, aber ist das nicht das Schöne?
Müsste man
also, wir können ja über Toni Kroos diskutieren, weil wir dieses Angebot haben. Das ist wunderbar. Ja eigentlich das Schöne. Also im Mittelfeld brauchen wir uns, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen. Wir haben ja jetzt ein paar Spieler, Kreativspieler noch gar nicht genannt, die jetzt da hinten dran sind. Und Toni Kroos sehe ich genauso. Der ist bei Real Madrid ein prägendes Element jetzt auch wieder dafür, dass die wieder da sind. Aber es gibt halt, wie Marcel Reif ja auch richtig sagte, Gegner, wo du ihn vielleicht mal nicht brauchst und wo er dann vielleicht mal auf der Bank sitzt.
Oder
die Frage ist, ob du das.
Aber kann nicht alle vier spielen?
Ob du auch eine Diskussion. Kann Kimmich nicht wieder woanders spielen?
Genau, zum Beispiel. Frage. Ja.
Nein, würde ich rundweg ablehnen. Aus Trainersicht heraus sage ich immer wieder, welche Entscheidung auch immer wieder triffst, du darfst der eigenen Mannschaft nicht schadet. Und wenn ich aus meiner Sicht mir die Mannschaft anschaue, habe ich keine Alternative auf dieser Position vor der Abwehr. Das ist, was Kimmich im Augenblick spielt, ist für mich überragend. Einer der besten Spieler in Europa auf dieser Position. Spielmacher aus der Defensive nenne ich das. Mhm. Ein Spieler, der die meisten Ballkontakte hat, der Taktgeber ist, der auch mittlerweile auch schon zarte Führungsaufgaben mit übernimmt. Okay, solange Thomas Müller da ist, muss er sich da sicherlich noch etwas zurückhalten. Aber den auf die optimale Position rechts, wo wir nicht so gut besetzt sind, wieder zurücksetzen, würde mehr Nachteil bedeuten, als dort Klostermann spielen zu lassen oder andere Spieler, der sich noch mit entwickelt. Insofern für mich im Augenblick eher die Mittelfeldposition für Kimmich, als dass ich den woanders hinstelle.
Also du würdest ja nicht hinten rechts spielen lassen, haben wir verstanden.
Aber da müsste man einen opfern, ne?
Was machen wir denn, wenn Thomas Müller jetzt zurückkommt?
Ja, ich bin dafür, dass er zurückkommt.
Ja, aber ich stelle doch nicht die Mannschaftssystem um, nur weil einer zurückkommt.
Nein, darum geht es
ja nicht. Gut. Nur da kommt ja nicht irgendeiner dann zurück. Ja,
ist egal, genau. Trotzdem.
Also der Unterschied zwischen Kroos in der Mannschaft oder Müller zurück im zentralen Mittelfeld ist ja, wenn Kroos da spielt, da steht der Platzhirsch auf der Lichtung und die anderen bleiben im Gebüsch. Und ich sehe lieber den Kimmich auf
das
der...
Das war literarisch.
Ah, ja, das war eine Auszeichnung.
Da gibt es mal jetzt.
Also, habe ich hier noch nicht auf den Pass gehört.
Okay, machen wir. Für mich ist Kimmich so ein Quarterback-Typ, so wie er jetzt gespielt hat. Und der ist auf der modernen 6 der beste Spieler, weil er auch die Aggressivität im Defensivverhalten
hat. Na gut, er ist auch torgefährlich auch noch.
Auch das.
Aber das sind die anderen beiden eben auch, Goretzka und Gündoğan.
Na klar. Aber du hast dann keinen, der, wenn du im Angriff bist, auch schon, sag mal, die Restverteidigung mitstellt. Das ist doch oft unser Problem. Ja. Der hat eine unheimliche Intelligenz. Genau. Wenn du im Ballbesitz bist, sehe ich bei Kimmich schon, der denkt voraus, was könnte passieren, wenn das Dribbling verloren geht, wenn der Ball abgefangen wird, wie muss ich gleich wieder umschalten? Und das ist eine Eigenschaft, die ist unheimlich wertvoll.
Aber die anderen beiden doch auch.
Nein!
Keiner. Nein, die sind eher Achter.
Moment.
Ja.
Die sind eher Achter. Aber im Gegensatz zu Toni Kroos arbeiten doch Goretzka und Gündoğan mehr nach hinten, oder seid ihr da anderer Meinung?
Zu Toni Kroos, ja. Ich dachte jetzt Kimmich.
Nein, nicht zu Kimmich natürlich. Und im Verbund sind sie deswegen... Das waren sie
bei
so
mir
gut,
früher, ich war auch.
Mario war natürlich immer einer, der hat 3-4 Spieler vorne gebunden. Ja. Dann hat er gesagt, um Gottes Willen, lass mich nicht zurück, dann kommen 3 mehr mit nach vorne.
Genau.
Weil ich wusste ja, dass ihr den Ball hinten abgefangen habt, deswegen konnte ich vorne stehen bleiben. Ihr habt ihr mir gleich wieder gegeben.
So, das ist ein guter Zeitpunkt, um eine kurze Pause zu machen, bevor wir von alten Zeiten reden. Christoph hat eine Aufstellung für uns auch gebastelt. Da sind 2 von den 3 drin, von denen wir schon eben gesprochen haben, soweit Das kann ich schon verraten, da sehen wir sie. Und wir müssen auch noch über die Nachfolge von Jogi Löw ganz in Ruhe reden. Also, kurze Pause, bis gleich. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass Mario. Wieder in Bombenform, hätte ich beinahe gedacht. Darf man das sagen heutzutage noch? Ne?
Da muss man, muss wirklich vorsichtig sein.
So, wir sind bei der Nationalmannschaft weiter. Christoph, du hast mal gebastelt, sage ich mal, eine Aufstellung für uns. Diese Elf würdest du bei der Europameisterschaft erst einmal auflaufen lassen. Ich sehe Thomas Müller und Mats Hummels in dieser Aufstellung. Warum?
Also Thomas ist für mich ein Charakterspieler. Wenn der gesund ist und gut drauf ist, würde ich ihn immer spielen lassen. Ich bin einfach der Überzeugung, dass er etwas hat, was du nicht lernen kannst. Ein Mitreißen, ein Vorangehen. Wie heißt das heute in der neu hochdeutschen Fußballsprache, ein polyvalenter Spieler, auch charakterlich, ein absoluter Führungsspieler. Also wenn er in guter Verfassung ist, würde er bei mir immer eine Position finden. Und selbst wenn ich ihn dann, wenn es mit Werner nicht klappt, da reinsetzen müsste, aber gehen wir nicht von Alternativen jetzt aus, sondern nur von der Mannschaft.
Glaubst du, dass er zurückkommt, dass Jogi ihn zurückholt? Zur Europameisterschaft?
Also der,
musst du ja, wenn du
der Thomas ist bereit dazu. Entscheidend wird die Leistung sein. Also wenn die Leistung stimmt, Thomas fit ist, dann wird auch der Spieler und der Trainer eine Einladung zustimmen.
Mhm. Und Mats?
Mats ist für mich, was ich immer wieder so ein bisschen vermisse, ist, wer kann eigentlich hinten aus der Abwehr einen vernünftigen Ball nach vorne spielen? Das heißt, der Spielaufbau aus der Abwehr heraus ist von allen Abwehrspielern, die ich bei uns sehe, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen, Mats Hummels, der erfahrenste, der die besten Pässe aus der Abwehr spielen kann. Und darüber hinaus ist er natürlich auch eine absolute Führungsfigur, die entsprechend stabilisierend in der Abwehr wirken kann. Wichtig nochmal, diese Entscheidung, die muss natürlich auch dann kurz vor der Europameisterschaft erfolgen. Wie ist er drauf? Wie ist sein Status? Wie ist sein Zustand? Vielleicht auch nochmal ein persönliches Gespräch. Ich würde ihn jedenfalls ganz gerne dort nochmal sehen, denn das wäre auch für ihn, nicht nur für Joachim Löw, nochmal ein absolutes Highlight.
Heiko, wird die hier dann wieder durcheinander gewürfelt?
Definitiv. Also ich glaube, wenn du Mats Hummels und Thomas Müller zurückholst, gerät die Hierarchie automatisch durcheinander. Und das war ja, glaube ich, auch mit ein Grund, warum Joachim Löw bislang nicht getan hat. Und er hat das, finde ich, ganz gut begründet. Und das haben wir am Anfang der Sendung ja auch alle schon thematisiert, dass jetzt eine andere Situation ist, weil er eben nach der EM aufhört und er völlig frei sich auf dieses Turnier fokussieren kann, auch mit Müller und mit Hummels möglicherweise. Er hat ja gesagt, man muss den Umbruch dann vielleicht unterbrechen, so hat er es, glaube ich, formuliert. Ich würde es begrüßen.
Er hat selbst irgendwie gesagt, dass er nicht so ganz funktioniert hat, ne?
Genau. Und um auf deine Frage zurückzukommen, die Hierarchie ist dann vielleicht dann auch in dem Fall dann nicht so wichtig, wenn es um den sportlichen Erfolg geht. Also vielleicht muss er dann in den sauren Apfel beißen. Ich glaube, dass er es machen wird. Also ich glaube, dass er Thomas Müller zurückholen wird, definitiv. Mats Hummels setzt sich nochmal ein Fragezeichen dahinter. Hängt, wie Christoph Daum gerade schon sagte, sicherlich auch davon ab, was die anderen Innenverteidiger machen, was jetzt nicht gerade unser Prunkstück ist, glaube ich, die Abwehr.
Du machst schon so?
Nee. Ja, ich halte überhaupt nichts davon, dass wir beide zurückholen. Weder Müller noch Hummels. Christoph hat recht, Thomas ist in einer außergewöhnlichen Form. Aber Goretzka ist für mich gesetzt mit Kimmich auf der 6er-8er-Position oder im defensiven Mittelfeld. Wenn du Müller mitnimmst, Müller kannst du nicht verklickern. Könnte sein, dass du vielleicht mal spielst. Musst du entweder Gnabry, Werner oder Sané draußen lassen. Wenn die in dieser Form diese Qualifikation jetzt spielen für die WM, dann glaube ich einfach, ist kein Platz mehr für beide, weil du kannst keinem von beiden erklären, es könnte sein, dass er nicht spielt.
Thomas Müller wird sich nicht als auf die Bank setzen?
Nein, ich glaube nicht, dass Thomas Müller zurückkommt, gibt sich damit zufrieden, auf der Bank zu sitzen. Das ist ein Spieler, der will immer spielen. Das siehst du bei Bayern, der hat gefühlt die letzten 4000 Spiele durchgemacht. Wenn Bayern 8-0 führt, will er weiterspielen. Und ich glaube einfach, dass du dieser Truppe, dieser jungen Mannschaft, die wir jetzt haben, auch eine Chance geben musst. Du sollst sie in dieser Europameisterschaft spielen lassen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben keine 2 Jahre danach mehr Zeit für die WM, sondern wir haben 1 Jahr später schon die Weltmeisterschaft. Und deswegen, ich glaube, dass Jogi das durchzieht, dass er keinen
mehr... Es geht ja erstmal nur um das Turnier, Christoph. Verteidige mal deine Nominierung von Thomas.
Es geht nur um Austausch von Argumenten. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass wir bei der WM 2014 Leute hatten wie Miroslav Klose, Mertesacker, teilweise sogar Schweinsteiger, die waren draußen, die haben nicht gespielt, die haben nur ab und zu gespielt und die haben zum Zusammenhalt der Mannschaft beigetragen. Und ich auch diese Spieler haben das miterlebt. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich würde jetzt nicht eben dieses Szenario aufbauen, der wird eingeladen, der muss spielen, der will immer wieder spielen. Ist ein denkbares Szenario, aber ich würde eher sagen, nein. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie diese Spieler mit dieser Erfahrung die Mannschaft unterstützen. Wenn sie gebraucht werden, sind sie auf dem Platz. Wenn nicht, sind sie drumherum und arbeiten der Mannschaft mit zu. Also ich halte das auch für eine Möglichkeit.
Marcel, kannst du dir Thomas Müller auf der Bank dann vorstellen? Während der Europameisterschaft?
Ja, weil ich glaube, dass das vorher eben besprochen wird. Ich glaube, dass normal sagt man ja, wenn ein Trainer seinen Abschied bekannt gibt, irgendwann im Sommer, dann ist er eine lame Duck. Das ist die unlähmste Duck, die ich je erlebt habe jetzt, Löw. Im Gegenteil. Das gibt ihm die Option zu sagen, Thomas, pass auf, ich würde dich gerne mitnehmen. Ich sehe auch, was du kannst. Ich sehe auch, dass du jederzeit uns hilfst. Und wenn ich entscheide, das passt, dann spielst du. Wenn ich aber entscheide, du spielst nicht, dann spielst du nicht. Ist das okay für dich? Dann hole ich dich. Wenn nicht, der hat nichts zu verlieren, Löw. Nochmal, er lässt die Diskussion, hört er sich entspannt an, wenn er zuhört und sagt, Jungs, viel Spaß, aber die Zeit nehme ich mir und ich entscheide. Und ich gucke nicht mehr nach Erbhöfen, ich gucke auch nicht mehr nach einer Entwicklung. Mario, ich fürchte, Jogi Löw sagt, die WM ist euer Ding. Das ist nicht mehr mein Ding. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ihr habt mich lang genug zur Sau gemacht, alle. Und mir erzählt, du kümmerst dich nicht um die EM, du schenkst eine EM weg, weil du irgendwelche Umbrüche willst. Du willst irgendwelche tollen Ziele erreichen. Feierabend. Mein Ziel ist, und dann damit endet das Projekt. Und darüber gibt es keinen Millimeter weiter. Keine Hierarchien. Das müsst ihr klärt das dann unter euch. Für mich, wir haben keinen besseren Innenverteidiger, wird der Hummels mitnehmen, bin ich überzeugt von. Ich brauche Thomas Müller auch fürs Gebilde und auch als Option nehme ich ihn mit. Wenn es sei denn, Thomas Müller sagt, du kriege ich eine Stammplatzgarantie, so wie das früher öfter hier in der Nationalmannschaft der Fall war.
Wie kommst du da denn drauf?
Aber mir nicht mehr.
Aber das habe ich ja gerade gesagt. Ich glaube nicht, wenn Jogi das Gespräch suchen würde und sagt, wird Thomas sagen, du spielst, du hast aber keine Garantie, weil Gnabry, Sané, Werner, wie sie alle heißen, jung, mit denen bin ich jetzt erstmal die letzten 2 Jahre durchgelaufen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller sagt, doch, ich fahre trotzdem mit. Weil ich glaube, dass Thomas auch, der ist 35, wenn ich es richtig im Kopf habe, der braucht auch irgendwann mal Urlaub. Die Bayern haben genügend Spiele, die haben viele Spiele. Und ich glaube nicht, dass er 3 Wochen Urlaub herschenkt, für sie auf die Bank zu setzen. Das glaube ich nicht.
Ja, aber wenn er Jogi, nicht spielt, hat er auch Urlaub.
Wenn er nicht spielt, hat er Urlaub.
Und Jogi hat sich jetzt 2 Jahre lang von uns...
31 ist er übrigens, Mario.
31,
ja. Das ist schon sehr alt gemacht.
Ja, es sieht auch viel älter aus. So, das habe ich gemeint. Auf jeden Fall glaube ich, dass Jogi, den wir ja 2 Jahre lang jetzt massiv bearbeitet haben, von allen Seiten, er muss Hummels mitnehmen bei jedem schlechten, er muss Müller mitnehmen. Müller. Und er hat es nicht getan. Warum soll er jetzt 3 Monate vor einer Europameisterschaft sagen, ich nehme ihn trotzdem mit. Und wenn er das machen würde, muss er ja in den nächsten Länderspielen zumindest mal mit einladen und muss gucken, ob es noch funktioniert. Warum?
Vielleicht möchte er einfach Europameister werden.
Also warum? Ich hätte eine
direkte... Marcel, ganz einfach, weil ich einfach glaube, du kannst nicht hingehen, kannst jetzt 23 Spieler oder 25 Spieler die nächsten 5 Länderspiele mitnehmen für die Qualifikation und dann sagst du auf einmal 3 Stück... wahrscheinlich nehme ich Thomas Müller mit, wahrscheinlich nehme ich Mats Hummels mit. einer, zwei von euch müssen dann zu Hause. Das glaube ich einfach. Ich glaube, dass sich das Jogi
nicht mehr besser ist, wird er ihn mitnehmen.
Den aber doch, genauso läuft es ja ab. Du wirst vor der Europameisterschaft zwei Testspiele haben. Ja. Er wird wahrscheinlich einen Kader mit 5, 26, vielleicht sogar 27 Spielern nominieren, weil ja auch immer wieder das Coronavirus Damoklesschwert über dem Team schwebt, dass er dann personell auf jeden Fall genügend Spieler da hat. Genauso wird es aussehen. Mit 26 gehst du in die Vorbereitung, ins Trainingslager, machst deine Spiele und danach wird er den endgültigen Kader, der wird, glaube ich, drei Tage vor Beginn der Europameisterschaft bekannt geben. Das wird auch Gespräche führen, weil ja vor Russland genauso, dass auf einmal ein Sané fahren musste und der fahren.
28 sogar.
Also früher war dann 20, entweder deine Tasche auf dem Zimmer oder nicht, weißt du? Dann wusstest du,
aber, das kennst du. Aber nochmal, jetzt gehen wir mal davon aus, die deutsche Nationalmannschaft gewinnt jetzt die nächsten zwei Spiele, wovon wir mal alle ausgehen, weil sie ja in einer super Form sind. Jetzt gewinnen die nächsten Länderspiele. Da wird doch Jogi nicht hingehen und wird sagen, so, jetzt mache ich mir noch mal ein Loch auf, ich lasse zwei, drei andere draußen, weil ich die zwei älteren Herren dann noch mal mitnehme. Ich glaube das einfach nicht. Wenn eine erfolgreiche Mannschaft jetzt bis zu der Europameisterschaft, wenn die gut spielen, wenn die so weiterspielen, wenn sie sich noch ein bisschen steigern, wenn noch mehr Form kommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er hingeht und macht sich dieses Loch auf und sagt, ich nehme Mats Hummels und nehme Thomas Müller mit. Glaube ich, glaube es nicht.
Die Baustelle, ja.
Aber auf deine Frage von eben, warum soll er ihn zurückholen, Thomas Müller? Zwei Antworten. Form schlägt Prinzipien. Und besser als Thomas Müller spielt, seit Monaten kann man nicht spielen. Zweite Antwort. Alle Gegner haben Angst vor Thomas Müller. Warum sollte ich meine eigene Mannschaft schwächen, so wie es mal zwischendurch war, als er in Brasilien Miro Klose nicht von Anfang an hat spielen lassen. Die ganze Welt hat gezittert vor Miro Klose und wir lassen ihn auf der Bank. Ich bin mir sicher, wenn Thomas Müller spielt mit diesem One-Touch, also Lewandowski ist ja auch deshalb bei Bayern so überragend erfolgreich, weil Thomas Müller sehr oft mit einem Kontakt den Ball in den entscheidenden Raum legt und ein anderer muss nur finishen, danke.
Nun haben wir leider keinen Lewandowski.
Aber ein Thomas Müller macht auch das Spiel für Sané und für Gnabry weniger ausrechenbar. Dieser Überraschungseffekt, dieser Thomas Müller ist ein freischwebendes Atom, was mich bei Trainer, also bei aller Wertschätzung, ich würde nie der Aufstellung von Christoph Daum widersprechen, aber dass wir dafür einen Leon Goretzka opfern, sehe ich
nicht. Du kannst doch nicht mit 12 spielen.
Ja, ne? Bisher nicht.
Stefan, Toni Kroos war auch nicht da drin in der
Aufstellung. Ja, da bin, voll dabei. Also ich sehe Toni Kroos da nicht.
Da sind wir da
aber
wieder.
Leon Goretzka nicht spielen zu lassen, wäre für mich eine Verschwendung, weil er die Dynamik durchs Zentrum hat wie früher ein Michael Ballack oder ein Lothar Matthäus.
Ne, der ist offensiv stark und defensiv
genau, gleichzeitig. Deshalb wäre der für mich gesetzt. Als Box-to-Box-Spieler, der auch Tore macht. Und Thomas Müller, wäre das Überraschungsmoment. Und das sollten wir nicht ohne Not weglassen.
Ist Thomas Müller denn für dich einer, der von der Bank kommt? Ist er nicht eher jemand, der von Anfang an auf dem Platz stehen muss?
Was mich so ein bisschen wundert, wir stellen jetzt die ganze Zeit Grundsatzfragen. Also ich glaube, dass das eine völlig pragmatische EM wird. Und das war doch die Problematik seit zwei Jahren, also nach dem 0-6, Löw, will er noch, kann er noch, durfte er entscheiden. Halte ich für richtig, weil er hatte seine Verdienste, die Chance musste man ihm geben. Mhm. Und dann war er getrieben und gefangen in dieser Idee, in dieser Grundsatzidee, der Umbruch. Nochmal, das hat er mit der Pressekonferenz, wo er sagt, nach dieser EM ist Schluss, hat er das alles vom Tisch gefegt. Er wird Thomas Müller von der Bank bringen, wenn er es für richtig hält, wenn Thomas Müller mitfährt. Er wird Toni Kroos spielen lassen, wenn es an diesem Tag passt. Es wird auch um Gegner gehen. Nochmal Werner.
Genau. Das ist,
Ist Werner der Mittelstürmer? Christoph, das für ein Spiel ja, für ein anderes Spiel gegen Island. Sag mir mal, wie Werner von seiner Art Fußball zu spielen da gepasst hätte.
Deswegen und wir wissen ja, gegen wen wir spielen, die ersten.
So, ne, Frank? Und da wird es, die Form wird es sein. Und es wird keine Grundsatzfrage. Es wird nicht darum gehen, wie bilden sich Hierarchien aus und diese Dinge. Glaubt mir, da bin ich überzeugt von. Der hat sich eine Freiheit geholt, die ein anderer Trainer kaum hat. Also und völlig entspannt. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, sagt er, deswegen mache ich ja auch Platz für einen anderen. Macht es gut, Kinder. Wenn es funktioniert, werdet ihr mir noch nachholen. Und du, das siehst du ihm an. Deswegen nochmal, wir können gern Grundsatzfragen stellen, aber...
Wenn wir keinen finden bis dahin, vielleicht muss er sogar weitermachen.
Das wird keine grundsätzliche Diskussion
werden. Das ist auch noch eine grundsätzliche Diskussion. Wer wird denn sein Nachfolger?
Thomas Müller kann sehr wohl von der Bank kommen, ja, wenn er das akzeptiert.
Marcel, ein Essen. Ich sage, er kommt nicht mit.
Gut.
Wir gehen essen.
Nochmal. Wieso gehen nur ihr beiden?
Ja, genau.
Ja, ja, eben.
Ja, nee, ich wette nicht. Nee, nee.
Was wolltest du denn?
Ich dachte,
was sagst du denn?
Dann mit oder dann nicht mehr. Komm, wir machen einen Spot. Ja, wir brauchen ja ein bisschen Geld fürs Essen.
Stimmt. So, nein,
wir sind gleich wieder da. Zweite WM-Qualifikationsspiel heute Abend dann in Bukarest gegen Rumänien. Bevor Christoph deine Einschätzung gibt, Laura, leite du uns mal oder stell uns mal Rumänien ein wenig vor.
Ja, Christoph Daum ist eigentlich der perfekte Experte für Rumänien, muss man sagen. Der erste und einzige ausländische Trainer, der eben diese Nationalmannschaft geführt hat, von Juli 2016 bis September 2017. Und wir können uns auch mal die Bilanz anschauen. Insgesamt waren es eben 10 Spiele an der Seitenlinie, 3 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen, 11-11 Tore insgesamt, also 12 Punkte geholt. Allerdings muss man sagen, zur WM-Qualifikation hat es am Ende nicht gereicht. Das wurde dann am Ende verpasst und es war auch nicht unbedingt eine leichte Zeit, glaube ich. Also Herr Daum kann das gleich wahrscheinlich nochmal bestätigen. Also er musste sich ordentlicher Kritik da immer wieder stellen und auseinandersetzen. Und irgendwann ist ihm dann, ich sag's mal, der Kragen so ein bisschen geplatzt. Wir können nochmal reinhören.
You're not interested. I ask you to speak about all these achievements, what we have done. You're not interested. You're only interested, how do you want to step back? Then suddenly I get a question. I have something in my contract that the Federation has to pay me a hell if they will fire me. All crazy lies. Nothing is proved. And with this you show your real face. Sometimes I'm more Romanian than you. That's my opinion. That's my opinion. I'm more identifying with this country, with this people than you. You are more on the destroying way.
So, den hast du es aber gegeben, ne? Christoph, was war da los? Was hat dich so auf die Palme gebracht?
Das war die Distanz, die man zur Nationalmannschaft aufgebaut hatte. Es stand eigentlich gar keine Identifikation von der Bevölkerung, von den Medien mit der Nationalmannschaft. Und selbst ich, wenn ich meinen Spielern gesagt habe, so, wir gehen jetzt raus, wir spielen für unser Land. Dann sagten die Spieler zu mir, was, für dieses Land soll ich spielen? Trainer, bitte nicht mehr rausgehen und sagen, wir spielen für das Land Rumänien. Also für dieses Land, für dieses korrupte Land und was alles dort korportiert worden ist, dafür setze ich mich nicht ein. Ich setze mich für meine Familie, für die Mannschaft ein, aber bitte nicht mehr für die Mannschaft. Und dieses Bewusstsein aufzubauen war sehr schwierig, weil die Rumänien lebte natürlich noch immer noch in der Vergangenheit der sogenannten goldenen Generation der 90er Jahre mit Hadži, Popescu. Ne? Ich kann viele wirklich Weltstars nennen, die eben in den 90er Jahren bei Welt- und Europameisterschaften hervorragende Auftritte hatten. Diese goldene Generation hat natürlich jetzt auch überall da Püsschen übernommen. Das heißt also, die bestimmen auch von hinten herum, wer kommt zur Nationalmannschaft. Als ich Nationaltrainer war, war das dann so, dass ich will jetzt nicht hier Ross und Reiter nennen, weil ich möchte
kannst
auch
du doch
mal
jetzt.
Wieder...
Bist ja hier. Kannst du doch.
Ja, aber ich möchte ja vielleicht auch mal wieder, sagen wir mal, ohne Bedenken in Rumänien einreisen.
Ja, ach so, okay.
Ja. Ja. Dann kommt einer zu Jan und sagt, Mr. Daum, you have to select these three, Herr Daum, Sie haben diese drei Spieler aus meiner Mannschaft für die Nationalmannschaft zu nominieren. Ja, bleibe ich ruhig, sage ich, ja, ich schaue sie mir an und nehme dann die Besten. Nicht nur nominieren. Die haben auch zu spielen, ne? Also nicht, dass wir uns hier nur so sehen, dass sie die mit dazu nehmen, die haben auch zu spielen. Und dann habe ich die nicht gemacht, weil ich eben andere Überzeugung war. Dann kam ich bei der nächsten Gelegenheit wieder mit denen zusammen zu mir. Herr Daum,
das wird jetzt gefährlich für sie hier in diesem Land. Und so wurde, ich will es jetzt nicht weiter erzählen, es war eine sehr interessante, schöne Zeit, wunderbare Gastfreundschaft. Ich habe viele tolle andere Dinge aus Rumänien mitgenommen. Im Fußballverband haben wir auch sehr viele Reformen eingeleitet. Wir haben die U21 umgekrempelt, neu aufgestellt, ganz professionelles Betreuungsteam. Wir haben das Trainerwesen reformiert. Ich will jetzt keinen Vortrag da halten. Wir haben sehr, sehr viel bewegt, wovon jetzt teilweise, guck dir mal gleich, wenn wir zur Mannschaft kommen,
ich sagen, die jungen Spieler, die das spielen. Wie ist das Niveau der jetzigen Mannschaft? Wie würdest du das einschätzen?
Das Niveau ist, dass sie über einige klasse Spieler verfügen. Schau dir mal den Razvan Marin an. Den habe ich mit 19 Jahren von der U21 weggenommen zur A-Nationalmannschaft. Gegen alle Widerstände. Nein, das ist unser Spieler in der U21. Habe ich gesagt, nichts, wir müssen eine neue Mannschaft aufbauen. Habe ich den Razvan Marin, der jetzt, sagen wir mal, in Klein Kimmich, jetzt nicht mit Kimmich verkleinern, aber Klein Kimmich, wunderbarer Spieler. Wir haben den Dennis Mann, pfeilschneller Spieler. Mihaila, linke Seite. Müssen wir unheimlich aufpassen. Dennis Mann von rechts, Linksfuß. Mihaila, links, Rechtsfuß. Die kommen immer wieder nach innen. Oder Tanase, Koman. Das ist eine neue, junge Generation, die in sehr ansehnlichen Fußball spielt, und der Nico Stanciu hat sich jetzt bei Slavia Prag auch stabilisiert. Insofern eine Mannschaft, die auch wieder im letzten Spiel phasenweise Gegenpressing spielt, mit einem unheimlichen Risiko spielt, aber auch mit einem unheimlichen Selbstbewusstsein 2-0 führt. Aber dann kommt irgendwo wieder ein bisschen der Schlendrian rein. Sie führen 2-0, dann bop, bop, steht 2-2. Okay, dann macht wieder der Sohn von Hatschi, der Janis, durch eine geniale Freistoßaktion noch den 3-2 Siegestreffer. Also eine Mannschaft, die sich sehr schnell, sagen wir mal, aus der Ruhe bringen lässt durch unvorhergesehene Dinge. Aber
Platz 2 in der Gruppe, traust du ihnen zu?
Platz 2 sollten sie holen.
Ja, gut, wunderbar. Wir machen gleich weiter. Müssen über das Making-of-Video reden. Schauen noch mal drauf. Also da ging es um die Human Rights, Thema Menschenrechte, wie gesagt. Da gab es den Vorwurf, dass das wieder alles geplant und nicht spontan gewesen sein soll. Darüber reden wir. Wir suchen weiter einen neuen Bundestrainer. Auch da fallen bestimmt ein paar Namen ein. Und Uli Hoeneß hat den DFB scharf kritisiert. Das machen wir alles gleich. Vorher können Sie 2 E-Bikes gewinnen und 1.000 Euro. Viel Glück dabei. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Heute Abend zweites WM-Qualifikationsspiel. Deutschland zu Gast in Rumänien, in Bukarest. Und unser Rasenreporter ist natürlich auch wieder vor Ort. Hallo, schönen guten Tag, Patrick Berger.
Schönen guten Tag aus dem sonnigen Rumänien in die Runde nach München.
Wo treibst du dich gerade wieder rum?
Wo treibe ich mich rum? Ja, ich bin mittendrin quasi in Bukarest vorm Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber ich erkläre euch das. Die Spieler sind auf Etage 6 und blicken quasi genau auf die Nationalkathedrale und auf den fast schon monströsen Ceausescu-Palast. Also eine ganz nette Lage hier.
Christoph, kennst du die Lage, ne? Kennst du das Hotel auch?
Ja, ich kenne mich eigentlich sehr, sehr gut sogar aus. Habe ja viel Besuch gehabt und Stadtführungen gemacht. Wunderschöne Stadt, sehen wir ja auch von diesen Eindrücken und tolle Umgebung, aber die sind nicht wegen Sightseeing dahin gefahren.
Aber der Palast, der schüchtert schon ein, ne? Also dieser Monolith aus der Ceausescu-Ära, der ist ja
unfassbar dominant. Das ist das größte Gebäude der Welt, ja. Streitet sich von der Raumkapazität mit dem Pentagon, und dann hat man noch den Flughafen in China als das größte Gebäude. Also gehört zu den gigantischsten Gebäuden der Welt, das ist richtig. Ist da nochmal 7-8 Etagen unter der Erde, was du überhaupt nicht siehst.
Mario, du merkst, Allgemeinwissen im Doppelpass mittlerweile auch.
Ja, okay.
Ich habe ja gefragt. Alles in Ordnung. Also haben wir wieder was dazugelernt. Ich wusste das nicht. Ich war da auch noch nicht. Also von daher. Sehr interessant. Patrick, wie ist der Tagesablauf heute? Was passiert noch?
Ich wollte gerade eben schon sagen, den Touristenführer Christoph Daum, den könnte die deutsche Mannschaft hier heute, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Aber Sightseeing, Christoph Daum hat es angesprochen, ist nicht. Denn Die Mannschaft hat natürlich nach dem positiven Corona-Test von Jonas Hofmann jetzt auch nochmal die Sicherheitsvorkehrungen ein Stückchen angezogen, muss man fast schon sagen. Heute Morgen war ein Anschwitzen, das nicht im Stadion stattgefunden hat, sondern hier in den privaten Fitnessräumen des Hotels. Und um 14.30 Uhr kommt die Mannschaft zusammen, also Ortszeit 14.30 Uhr, bei euch also 13.30 Uhr gibt ein Mittagessen. Das Ganze unter strikten Vorkehrungen, also wirklich jeder einzeln an seinem eigenen Platz kriegt das Essen gebracht mit Handschuhen. Also da ist man schon sehr, sehr streng. Wie gesagt, die sechste und siebte Etage gehört komplett dem DFB hier in dem Hotel. Es gibt sogar einen eigenen Aufzug, mit dem die Mannschaft und der Betreuerstab fährt. Also dass man da überhaupt nicht in Kontakt mit irgendwelchen Leuten kommt. Und um 18.15 Uhr versammelt der Bundestrainer Jogi Löw dann das Team zu einer Teambesprechung. Und dazwischen ist ja eigentlich Zeit, bei dem schönen Wetter eben ein bisschen Sightseeing zu machen oder zumindest spazieren zu gehen. Aber auch das ist nicht möglich. Also die Mannschaft darf tatsächlich nicht raus, ja, und muss eben zusehen, wie sie dann die Zeit im Hotel überblickt oder überbrückt. Aber da gibt es ja mit Netflix und Co., glaube ich, die eine oder andere Gelegenheit.
Oder PlayStation. Spielen doch alle.
Oder PlayStation, Mario. Hast du das immer gemacht früher?
Nein, gab's ja nicht.
Was hast du denn gemacht?
Zum Game Glück, Ball. Ich habe geraucht.
Karten gespielt. Du kannst ja nicht nur geraucht haben.
Doch, bei mir hat es immer gebrannt im Zimmer.
Gut. Alles gut bei der Nationalmannschaft eigentlich, ja, bis auf dieses Making-of-Video, unsere Szene der Woche.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Wir wollen uns aber erst einmal die Aktion vor dem Spiel anschauen, der deutschen Nationalmannschaft. Da wurden ja diese T-Shirts getragen mit Human Rights drauf. Also die Aktion kam erst einmal auch im Netz richtig gut an. Also alle haben das Ganze gelobt und gemacht und getan. Allerdings, dann kam eben das Video im Anschluss auch noch raus, sozusagen das Making-of. Und da ist dann der Ärger sehr, sehr groß geworden, ganz plötzlich im Netz. Da wird eben gesagt, hier, das Ganze wirkt sehr inszeniert. Das wussten die doch vorher, das war keine spontane Aktion. Dann ist das Ganze mit Hochglanz da aufgenommen worden. Deswegen wurde dann direkt wieder gegen den DFB geschossen. Und auch wenn man sich im Netz so umschaut, da geht es eigentlich immer nur, gibt es fast nur negative Kommentare hier. Es ist erst dann zu spät, wenn du in Katar auf dem Rasen stehst. Eben Kommentar zu Joshua Kimmich, der ja gesagt hat, also vor 10 Jahren hätte man boykottieren müssen und eben nicht jetzt. Die ganze Aktion ist an Heuchelei und Scheinheiligkeit eh nicht zu überbieten, wenn Deutschland an der WM teilnimmt. Also da merkt man dann schon den Ärger, den viele Fans da jetzt momentan verspüren. Andere Länder, also muss ja sagen, vor Deutschland hat das ja auch schon Norwegen gemacht, eben mit T-Shirts auf Menschenrechte aufmerksam gemacht. Human Rights on and off the pitch stand eben auf diesem T-Shirt und die standen ja nochmal auf dem Platz und haben dann eben auch noch einen Haken hinter Deutschland gesetzt. Also die haben schon mitgemacht, Haken hinter Norwegen und fordern jetzt sozusagen auch die anderen Nationen auf, sich eben für Menschenrechte auszusprechen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, zumindest was die Norweger angeht.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Wir haben eben schon mal darüber diskutiert. Die Holländer haben auch schon, ne? Was gemacht.
Die Holländer sollten ja den Rasen für die WM-Steinen zur Verfügung stellen und haben aufgrund der politischen Situation in Katar diese Lieferung abgesagt.
Was ist eine tolle Aktion von der Nationalmannschaft?
Die Aktion selber, ja, absolut. Also mir ist das wurscht, was im Netz irgendwelche Menschen vor sich hin daddeln, das ist mir wurscht. Die Norweger im Übrigen, das T-Shirt hatten die auch nicht unterm Bett liegen, sondern das musst du ja bedrucken. Genau. Dass die deutsche Nationalmannschaft, die Spieler nicht einen Malkasten im Zimmer haben, wo sie dann spontan jetzt was aufmalen. Das ist doch eine schwachsinnige Diskussion und das führt in völlig falsche Richtung. Amnesty International, machen wir es mal andersrum. Amnesty International, und ich glaube, so ein bisschen Kompetenz sollten wir denen doch schon zuerkennen. Die sagen, ein Boykott wäre das Falscheste, was du tun kannst, weil dann hilfst du niemandem, sondern du hältst dich selber für super und hast endlich diese im Netz, wenn ich das lese, du. Auf keinen Fall hinfahren, wir haben da eine prima Position, nur du änderst dort nichts. Du änderst nur schrittweise. Und wir kommen dahin und da so, wenn wir jetzt aber dahin fahren, da muss aber morgen sofort alles anders sein. Das ist doch eine unredliche Diskussion. Hinfahren, nicht die Augen verschließen, Themen immer wieder ins Gespräch bringen. So. Was stört mich an der Geschichte? Erstmal gar nichts.
Und dann, dass du sofort wieder so dieses Gefühl kriegst, so jetzt ist wieder die Mannschaft, es ist wieder eine Marketing, eine Aktion mit, die ausgeschlachtet wird auf eine Art, die mich stört. Ich brauche diesen Film nicht. Mir reicht diese Aktion im Stadion und damit hat es sich erstmal. So wird sie beschädigt, wie ich finde. Und das ist das, was man beim DFB über die letzten Jahrzehnte, immer fast schon Jahrzehnte, immer wieder anmerken durfte. Ihr überdreht es. Lasst doch mal den Fokus auf den Dingen, die wirklich wichtig sind. Macht doch nicht daraus immer dann eine Hochglanz-Story. Das macht die Sache...
Ist es eine Hochglanz-Story?
Also ich glaube, man muss unterscheiden. Ja. Entschuldigung. Die Spieler, ne, wollten was machen. Das ist auch meine Information gewesen. Das sind wenig überraschend, sind da Spieler wie Gündogan, wie Goretzka, wie Kimmich, wie auch Manuel Neuer, denen ich das auch abkaufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und die wollten was machen, die wollten ein Zeichen setzen, die haben sich zu dieser Aktion entschieden. Dann werden die halt, das wisst ihr auch, werden die halt dabei rund um die Uhr gefilmt vom DFB.
Das wissen wir nicht, das muss ich dazu sagen.
Nee. Schwarz-Weiß war es noch bei euch.
Heute ist das wahrscheinlich so,
dass auch genau, heute ist das so.
Ich kann es gar nicht beurteilen.
Und dann, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Und dann muss irgendwer kommen und ja grünes Licht geben für so eine Aktion, dass die veröffentlicht wird oder eben nicht. Und da wärst, und da bin ich zu 100% bei Marcel Reif vielleicht schlau gewesen, einfach mal zu sagen, das machen wir jetzt mal nicht und lassen das mal so wirken. Ist ja toll, dass die Jungs das gemacht haben und fertig ist die Laube.
Heiko. Da ist aber schon der Fehler. Schlau sein. Ja. Da liegt ja schon der Fehler beim DFB.
Das ist ja keine Werbeaktion. Nee. Ja? Das ist doch, hier geht es doch nicht um irgendein Auto, sondern es geht um eine Sache, die den Spielern offensichtlich, von mir aus nicht allen, aber den paar Wortführern, die sagen, Leute, das machen wir jetzt. Und die anderen machen es mit. Und damit ist es gut, weil damit ist es ein starkes Zeichen. Und dann passt das. Alles, was du danach daraus machst, verwässert das Ganze und beschädigt es.
Ja,
und das ist, da würde man gerne wünschen, hey, ein bisschen mehr Timing, ein bisschen mehr Gespür für die Dinge. Aber gut.
Stefan, warte kurz den Gedanken. Will Patrick noch mal fangen? Wir haben ja gesehen, Patrick, die Norweger haben noch mal nachgelegt, ne? Noch mal eine Aktion gemacht. Ist bei der deutschen Nationalmannschaft auch für heute Abend was Neues geplant oder eine Fortsetzung?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe mich heute Morgen auch nochmal umgehört oder beim DFB, auch mit dem einen oder anderen Spieler nochmal zumindest telefonisch sprechen können. Und die haben gesagt, erstmal ist jetzt Stand jetzt nichts geplant. Man will es bei dieser einen Aktion belassen und sich jetzt erstmal auf das Spiel heute Abend konzentrieren und fokussieren. Und trotzdem ist es so, auch beim DFB, ich habe die Diskussion ja eben auch nochmal mitverfolgt, das ist schon auch DFB intern von dem einen oder anderen so eher in die Kategorie unglücklich gelegt worden, diese ganze Hochglanzgeschichte. Aber die Aktion, die eben dahinter steckt, die finde ich persönlich gut, die findet ihr ja natürlich auch gut und richtig. Und ich glaube, dass die Spieler eben dazu angehalten sind, auch wenn sie das wollen, auf ihren sozialen Kanälen, auf den sozialen Netzwerken und auch in Gesprächen mit uns immer wieder darauf hinzuweisen. Und deswegen ist es, wie ich das auch finde, was Marcel Reif gesagt hat, sehr, sehr wichtig. Ein WM-Boykott auch aus meiner Sicht bringt, glaube ich, nicht viel. Man muss das Ganze eben weiterlaufen lassen und immer wieder auf die Missstände hinweisen. Und das will der DFB, das wollen die Spieler tun. Aber für heute ist erstmal nichts geplant oder angesetzt.
Warte, Jan, vielleicht abschließende Frage, weil du ja sehr nah dran bist an der Nationalmannschaft. Wer ist denn verantwortlich für sowas eigentlich? Oder dass sowas dann veröffentlicht wird oder rauskommt?
Ja klar, da gibt es natürlich unterm Strich eine große Medienabteilung, eine Marketingabteilung. Und unterm Strich segnet sowas natürlich auch dann Oliver Bierhoff mit ab. Und das ist ja auch die Person, die dann für sowas dann eben auch unterm Strich mit in Anführungszeichen verantwortlich ist. Und weiß da nicht, wie dann jetzt das Ganze dann unten auch durchsickert, ob da wirklich jeder Einzelne auf jeder Ebene in diese Geschichte dann involviert ist. Ich glaube einfach, dass man diese ganze Tragweite unterschätzt hat bei so einem wichtigen Thema. Und war einfach ein Fehler, war unnötig, war nicht richtig. Und damit ist das Ding gut und abgehakt und der Blick geht nach vorne.
Dann vielen Dank. Wir verabschieden dich jetzt, kannst zum Mittagessen gehen und wir hoffen auf ein schönes Spiel heute Abend. Bis bald, Patrick.
Danke, macht's gut.
Aber das
hättest du es für richtig gehalten? Die Norweger haben ja, wie gesagt, nachgelegt.
Also
heute noch mal was zu machen.
Die T-Shirt-Sache ist super von der Mannschaft. Und der Satz gerade der letzte von Patrick ist aus meiner Sicht der Fehler, zu sagen, man hat das naiverweise unterschätzt. Nein, in der Ära Oliver Bierhoff geht's ganz stark um die Außendarstellung, um die Top-Professionalisierung bis ins kleinste Detail. Man könnte es auch nennen BWLisierung des DFB. Ja, da geht's um, was bringt uns das in dem Moment?
Aber ist das denn so schlimm?
Ich finde das. Das Nein, Video aber nicht
bei einem
ein,
Thema. Dazu ist das
eine
Thema
Umdrehung zu weit. Okay.
Ja? Dazu ist das Thema. Ja.
Ansonsten man sollte es nicht
professionalisieren, alles gut, aber ja, nicht bei so einem Thema.
Aber da ich könnte noch ein Beispiel nennen, was eine Woche vorher passiert ist, als es darum ging, hat Fritz Keller, der Präsident, hat sich mit zwei Nationalspielerinnen, ich glaube Almut Schuld und Alexandra Popp, getroffen am Montag. Und da ging es um diese Sexismusdebatte. Mhm. Ich glaube, die brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen. Aber er hat ihnen zugesichert, seine Unterstützung. Und da beim DFB sei halt viel falsch gelaufen in den letzten Jahren. Und am Dienstag wird das Trikot, das neue Auswärtstrikot der Nationalmannschaft, das schwarze, vorgestellt von einem Rapper, der halt frauenfeindliche Texte macht. So, das sage ich, das ist das gleiche Thema. Ich sage, Ansatz gut, nicht zu Ende gedacht, schlecht umgesetzt und am Ende
bestenfalls unprofessionell. Wenn wir schon Professionalisierung haben wollen, ist es unprofessionell, aus der Geschichte ein Hochglanzfilm zu machen. Das ist Marketing, wie es nicht richtig ist, weil du sofort den gegenteiligen Effekt erreichst. Und wenn ich Spieler wäre da und wäre da einer der Treiber der Sache, Antreiber der Sache gewesen, ich hätte mich herzlich bedankt. Ich hätte auch gesagt, so pass auf, jetzt ist aber gut. So.
Mhm. So. Du hast doch gar nichts dazu gesagt.
Also kurz gefasst. Den Spielern wird oft vorgeworfen, dass sie keine politischen Interessen haben, dass sie apolitisch sind. Von daher finde ich das mehr als bemerkenswert, dass sie hier eine klare, deutliche Stellung bezogen haben. Die Trennung zwischen Sport und Politik ist ja schon lange sehr verschwommen. Eigentlich sind solche Aktionen ja laut FIFA-Reglement nicht zulässig. FIFA hat ja auch darauf reagiert und hat gesagt, dass sie von Sanktionen absieht, und um kein neues Fass aufzumachen. Und ich glaube, der Fehler ist eigentlich nicht jetzt beim Video, was da gemacht worden, sondern der Fehler ist gemacht worden vor 10 Jahren bei der Vergabe der WM nach Katar, wo selbst heute mir noch alle Vorstellungen fehlen, wieso Katar den Zuschlag bekommen konnte. Das einzige Argument, was ich selber kenne, ist, das ist eine fußballbegeisterte Region. Ich war auch schon häufiger da, die Menschen sind fußballbegeistert. Aber ansonsten spricht herzlich wenig dafür, so eine WM nach Katar zu vergeben. Und da hätte man rechtzeitig diese Vergabe rückgängig machen müssen. Damit mit der Rücknahme der Vergabe, das wäre für mich auch mal interessant, diese ganzen Vorgänge, ich will jetzt nicht von irgendwelchen finanziellen Einflussnahmen, die dazu geführt haben, dass die Vergabe nach Katar kommt, den Leuten ganz klar sagen können, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir haben hinterher, da hat zwar ein Exekutivkomitee eine Entscheidung getroffen, wir haben aber hinterher festgestellt, Katar ist nicht geeignet aus den Gründen. Und in Zukunft werden wir auch bei der Vergabe einer Weltmeisterschaft nach ganz klaren Nachhaltigkeiten, Good Governance, Transparency.
Wird das aber schwer, nochmal eine WM stattfinden zu lassen.
So ist es. Ja, bin mal gespannt. Okay. Zumal ja auch ein paar Weltmeisterschaften in anderen Sportarten. So,
in welchem Paradies wir dann.
Ja, ich würde sagen, in dem Paradies, also Paradies wird es nicht kennen, so blau geben, so blauäugig bin ich nicht, aber wo, sagen wir mal, wie heißt es in der Politik immer so schön, das kleinste Übel wird gewählt, wo dann eben, die meisten Kriterien zutreffen. Ich glaube, sehr gut ist das gewesen bei den letzten Olympischen Spielen in Wembley. Auch das ganze Nachhaltigkeitskonzept hat mich sehr überzeugt. Und ich glaube, dass sich da schon Umdenken breit macht. Ja. Und von daher finde ich auch nochmal, Thomas, klar und deutlich, das ist ein Ausrufezeichen, dass man nochmal Druck auf Katar macht. Sind schon viele Veränderungen zum Positiven von Amnesty International oder Transparency International aufgezeigt worden von der Silvia Schenk. Ich war nicht da, ich kann es nicht nachvollziehen, aber gehen wir davon aus, dass es sich verbessert.
So, eben waren wir in Rumänien, jetzt gehen wir nach Ungarn. Der neue Bundestrainer steht uns zur Verfügung. Stefan Kunz, Stefan.
Ja, klasse Anmoderation. Ja, schönen guten Morgen an alle.
Mach dir keine Sorgen, die Frage kommt am Schluss dann nochmal. 2 Spiele, 4 Punkte, wie zufrieden bist du?
Ja, zumindest mal mit der Entwicklung von der Mannschaft. Und wenn man überlegt, dass wir kein Trainingslager vorher hatten, muss ich sagen, sind wir sehr zufrieden.
Rumänien, der letzte Gegner. Wie schätzt du die ein?
Ja, die haben eine unglaubliche Mentalität. Die laufen unglaublich an. Christoph wird das ja alles kennen. Es ist eine extreme Hingabe da zum Fußball. Und von daher gesehen wird das nochmal ein hartes Stückchen Arbeit am Dienstag.
Obwohl es kein Trainingslager gab, wie zufrieden bist du denn trotzdem mit der Entwicklung der Spieler?
Okay, wir haben ja in dem Vorfeld schon mal gesagt, dass im Vergleich zu anderen Europameisterschaften, wo wir im Schnitt so 1200 bis 1400 Spiele in unserem Kader hatten, auf Bundesliga-Niveau oder auf internationalem Niveau, ist es jetzt anders geworden. Jetzt sind es 350 oder knappe 400. Auch der Austausch mit Yogi hat sich ja im Grunde genommen auf Flo Wirtz begrenzt. Wenn man dann jetzt die Engländer zum Beispiel kritisiert, weil sie das erste Spiel verloren haben, haben sie aber 9 noch spielberechtigte U21-Spieler bei der A-Nationalmannschaft. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Aufgabe der U21 auch ist, Nationalspieler vorzubereiten, dann kann man daran schon relativ deutlich sehen, dass wir im Moment so ein kleines Löschelchen haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt mit Klimowitz und mit Mustafa Mokuko oder auch mit Johnny Burgert schon ein paar 2000er mit dabei oder noch jünger. So dass man halt auch versuchen, diese Jungs schon in den Turniermodus reinzubringen, um vor allem jetzt auf diesem hohen Level der Gleichaltrigen einfach auch mal zu sehen, damit man sich da vergleichen kann.
Stefan, wie schwierig ist dieser Modus denn? Jetzt habt ihr Gruppenphase, dann ist eine Pause und dann kommt erst die Endrunde.
Ja, ich sehe es positiv, weil in der Zeit können die Spieler nochmal Spielerfahrung sammeln. Das, was ihnen jetzt so ein bisschen fehlt. Du hättest rein theoretisch die Möglichkeit, mit einem anderen Kader in dieses Final Eight zu gehen, wenn wir das erreichen sollten. Und kannst dann eigentlich nochmal reagieren. Aber das wisst ihr ja selber. Im Moment durch Corona sind so viele Sachen ungewöhnlich, dass man einfach versuchen muss, wo liegt die Chance da für mich drin und wie mache ich das Beste draus.
Wie hast du Joachim Löw in den letzten Wochen wahrgenommen? Und wie eng ist der Kontakt mit ihm?
Ja, der Kontakt ist in erster Linie immer da, wenn wir natürlich die Kader miteinander abstimmen und wer zur U21 geht und wer zur A-Nationalmannschaft geht. Es gab jetzt die Jahreswende nochmal Kontakt wegen des Themas Musiala, was dann Yogi und Oliver top gelöst haben. Und dann haben wir jetzt natürlich nochmal über die Personalie Flo Wirtz uns ausgetauscht.
Wir haben eben über dieses Making-of-Video gesprochen. Hast du sicherlich auch mitbekommen, da mit Human Rights. Warum haben wir immer das Gefühl, dass der DFB kein Fettnäpfchen da auslässt in der Außendarstellung?
Thomas, wenn ich ehrlich bin, ich habe es nicht gesehen. Wir sind hier echt hier total auf uns konzentriert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Vergleich, wir sind ja oft mit unseren U-Trainern zusammen oder auch ich bin seit 2016 jetzt beim DFB, was da an Fortbildungen und Zusammenarbeit im sportlichen Bereich angeboten wird und das ist für mich alles top. Ich sehe dann, wie gestern Abend eine Mannschaft nach dem 1-1 als allererstes zu ihrem Torhüter kommt, der mit einem kapitalen Fehler das 0-1 ermöglicht hat und machen als erstes einen Kreis um diesen Spieler. Das sind für mich jetzt, was die U21 anbelangt, sind das für mich wichtige Maßnahmen und wichtige Zeichen nach außen, dass man eben zeigt, dass man auch in der Nationalmannschaft, auch wenn man nicht so oft miteinander zu tun hat, diesen Zusammenhalt und auch dieses nach außen demonstrieren verstanden hat. Und da haben wir jetzt kein Video vorher drüber gemacht.
Okay. Stefan, was muss jetzt passieren, damit wir wieder diese Lücke, die du eben angesprochen hast im Nachwuchs, dass wir die schließen können?
Also selbst ihr habt so lange keine Sendezeit. Das sind ja jetzt seit zwei oder drei Jahren, das wisst ihr ja, ist ja dieses Projekt Zukunft, das ist ja angeschoben. Aber wir wissen doch im Fußball, nirgendwo gibt es so viele unterschiedliche Interessen wie im Fußball. Das fängt bei den Verbänden an, es geht über die Nachwuchsleistungszentren, dann bei den Spielern hängen Eltern dran, hängen Berater dran, dann natürlich logischerweise die Vereine, dann die Nationalmannschaften. Dann geht es darum, was ist im Vordergrund, der Erfolg in der Jugend oder die individuelle Ausbildung. Trainerausbildung hat natürlich nochmal einen wichtigen Punkt. Stellen wir eigentlich die Trainer in ein Entwicklungsalter, die vielleicht nicht die optimale Trainerausbildung haben, aber in einem wichtigen Alter eigentlich am Trainieren sind. Also es gibt echt ganz viel. Was gut ist, dass der DFB und die DFL zusammen versuchen, da einen Weg zu finden. Und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele von diesen vorgeschlagenen Themen dann auch umgesetzt werden können.
Du bist ja sehr erfolgreich mit der U21. Logischerweise fällt dein Name jetzt immer wieder, auch was die Nachfolge von Jogi Löw angeht. Wie sieht deine grundsätzliche Bereitschaft aus?
Ja, so wie ich es auch die ganze Zeit gesagt habe, wenn ich jetzt nicht mit auch nur 1% nicht hier bei der U21 wäre, dann würde ich schon hier den Job nicht richtig machen. Und danach haben wir genug Zeit, um andere Sachen zu diskutieren.
Also ja, ne?
Ja, lieben Gruß an Mario und an Christoph vor allem.
Aber es ist ja eigentlich die logische Konsequenz, Stefan, dass man dann noch einen Schritt weiter machen möchte, oder?
Ach Thomas, guck mal, jetzt lass es doch mal eigentlich so, wir sitzen hier im Trainerbüro, ne? Du hast mich gefragt, ob wir uns schnell eine Schalte machen zur U21, jetzt lassen wir das auch da dabei und wirklich alles andere machen wir danach.
Gut, eine Frage dann trotzdem noch, hat man dich schon kontaktiert?
Ich hab's nicht gedacht. Ja, einige Nationalspieler, Jogi Löw, Oliver Bierhoff und Fritz Keller und auch Friedrich Kurzius haben mich kontaktiert und die Daumen gedrückt für die Spiele hier und uns beglückwünscht gesetzt.
Muss er selber lachen. War ein guter Stefan, war ein guter, ja.
Habe ich von dir gelernt, Christoph.
Stefan, dann doch nochmal, kommst du überhaupt in Frage, weil du hast ja einen laufenden Vertrag. Es wurde ja mal gesagt, es soll keiner Bundestrainer werden oder Nachfolger von Jogi Löw, der noch einen laufenden Vertrag hat.
Ich muss sagen, du bist echt besser geworden mit deinen Fragen.
Dann würde ich mich über eine Antwort noch freuen.
Ja, ich glaube, der DFB hat gesagt, dass sie mit niemandem in Kontakt reden wollen, der bei einem anderen Verein Kontakt hat. Und die Schlussfolgerung daraus, die ziehst jetzt du wieder.
Ja, also, aber die logische Konsequenz ist
Christoph, hilft dir.
1990... Der Nachfolger von Franz war der U21-Trainer Berti Vogts. Ist ja nur logisch.
Gut. Hast du für Stefan geantwortet, finde ich wunderbar.
Ja, es mir auch.
Und er wurde Europameister. Ne?
Stefan, vielen Dank, dass du so spontan Zeit für uns hattest. Ich glaube, du musst zum Training. Ne? Wann geht's los? Jetzt gleich? Oder?
Ja, genau. Wir haben es mal für euch schon mal ein bisschen verschoben.
Oh, ja, dann nochmal vielen Dank. Und wir drücken natürlich die Daumen. Ne? Bleibt gesund. Und
war schön, euch mal nochmal gesehen zu haben. Ja.
Ja.
Bis bald, bleibt gesund.
Ja, du auch. Viel, viel Glück, viel Erfolg. Bis dahin. So, tschüss Stefan. Also, ja, wir suchen weiter den Bundestrainer. Ne? Es war so ein Vielleicht, ne? Oder es war auf jeden Fall kein Nein. Also, ja,
er kann auch von sich aus nicht da jetzt nach vorne preschen. Nein. Wie sieht das denn aus? Außerdem ist doch kein gut. Zeitdruck, nichts. Ist deine journalistische Sorgfaltspflicht. Okay, so, nächste Thema.
Ja, machen wir gleich. Ne? Uli Hoeneß haben wir auch noch heute im Programm. Seine Kritik am DFB berechtigt oder eben nicht berechtigt. Vorher nochmal die Chance, 2 E-Bikes und 1.000 Euro zu gewinnen. Bis gleich. Wieder zurück beim Check24, Doppelpass. Haben wir gerade mit dem U21-Nationaltrainer mit Stefan Kunz gesprochen. Christoph Daum, komm rein, Christoph. Hat nochmal gerade mit ihm telefoniert. Gar kein Problem. So, und die Nachfolge von Joachim Löw ist immer noch ungeklärt. Man weiß eigentlich nur, wer mutmaßlich nicht Bundestrainer wird. Die Topfavoriten Klopp und Flick sind Stand jetzt angeblich raus. Aber es gibt einen neuen heißen Kandidaten. Nicht Rangnick, nicht Matthäus, nicht Tuchel, sondern Stefan Kurz.
Werbung.
Der Mann hat gut lachen. Gesucht wird nämlich ein Bundestrainer. Aber die Wunschkandidaten sind entweder nicht frei oder fordern zu viele Freiheiten. Und so könnte Oliver Bierhoff den Posten am Ende für Stefan Kuntz freihalten. Kuntz wäre eine typische Bierhoff-Lösung. Ein alter Fußballspezi, sympathisch, beliebt, als U21-Trainer auch erfolgreich, kompetent und ganz bestimmt nicht die Bohne unbequem. Mit Kuntz könnte Bierhoff weiter wursteln wie bisher. Das wäre mit Ralf Rangnick ebenso wenig möglich wie mit Klopp oder gar Lothar Matthäus. Und ob Flick so Bierhoff-konform ist, wie Bierhoff das wohl annimmt, ist auch die Frage. Abgesehen davon könnte Kuntz vielleicht wirklich den Schwung ins Nationalteam zurückholen, der unter Löw seit Jahren nur noch sporadisch zu sehen ist. Ein kompetenter Sympathieträger, der mit jungen Leuten kann und womöglich eine Chance verdient. Wir meinen, auch wenn sie von Bierhoff kommt, vielleicht ist Stefan Kuntz trotzdem eine gute Idee.
Oder eine sehr gute sogar, Marcel.
Vor allem,
wir haben ihn ja eben gehört.
Ne? Bei allen Optionen ist Stefan Kuntz sicher eine sehr wahrscheinliche vielleicht sogar. Und in der Tat, Polemik ist ja ganz lustig, ja, da haben wir auch gelacht, aber das würde Stefan Kuntz nicht gerecht werden. Ich glaube, dass er, wenn er nicht kompetent wäre, also das kann sich nicht mal Oliver Bierhoff oder wer auch immer leisten, zu sagen, jetzt mache ich mal irgendeinen Quatsch, nur damit ich meine Ruhe habe. Das, glaube ich, ist auf dem Posten nicht ganz unbemerkt durchzusetzen.
Aber es gibt ja durchaus noch einen Kandidaten beim DFB, der bislang gar nicht genannt wird oder sehr, sehr wenig, finde ich.
Ach so. Hast du
überhaupt die? Ja, du hast doch.
Ne? Habe ich auslaufen lassen, ja. Ich kann sie aber nochmal verlängern, aber okay. Macht da keine Sorgen.
Okay. Nein, der aber für mich irgendwie eine logische Alternative ist. Ich glaube, der wird einfach nicht gespielt, weil er keinen Namen hat und das ist Markus Sorg. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt, also ich weiß die Reaktion, ich sehe es schon anhand der Reaktion, aber es geht ja darum, nicht was wir glauben oder was wir uns wünschen, sondern wie der DFB denkt. Und ich glaube, dass Markus Sorg
jemand ist. Wir dürfen uns aber trotzdem was wünschen. Von abgesehen,
absolut, ne? wir können uns alles wünschen. Ich glaube halt, dass es realistischer ist, dass Markus Sorg Bundestrainer wird, als dass Stefan Kuntz Bundestrainer wird.
Aber Heiko, bei Markus Sorg wäre es quasi das DFB-Sorglos-Paket.
Absolut.
Aber dann ging es einfach so weiter wie bisher.
Und deshalb machen wir es.
Aber pass auf. Also ich finde, Sorg ist ein super Typ für die zweite Reihe und hat es auch, als er mal vorne war, als Löw gesperrt war, sehr gut gemacht. Aber Steffen Freund zum Beispiel hat zuletzt gesagt, wir brauchen mal einen neuen Typus vorne. Und das sehe ich genauso.
Aber ist Stefan Kuntz dann ein anderer Typus aus deiner
Sicht? Ja und nein. Er kommt natürlich auch aus dem DFB, ist logisch. Dieser Supertanker, Christoph Daum, DFB, der strömt wie jetzt im Suezkanal, wenn kein Sandsturm kommt, einfach gerade
mit Oliver Bierhoff Europameister geworden, 96.
So, aber ein Stefan Kuntz, der entscheidende Begriff ist gerade gefallen. Der ist ein echter Sympathieträger. Und ganz am Anfang hat Christoph Daum gesagt, man will sich mit der Nationalmannschaft identifizieren. Das war das größte Defizit der letzten Jahre in der ausgehenden Ära Löw. Ich hätte gesagt, schon 2018 nach Russland, nach dem Debakel bei der WM. Löw raus, vielen Dank, war eine schöne Zeit. Stefan Kuntz, bitte übernehmen Sie, damit der normale Fußballfan auch mal wieder was zu lachen hat.
Oh, Stefan, machen wir nicht einen Fehler, wenn wir immer sagen, der muss zu Oliver Bierhoff passen? Oder?
Ja, aber dann fängst du schon mit an. Warum sucht denn Oliver Bierhoff jetzt wieder den Nationaltrainer aus? Er hat ein Vorschlagsrecht, es ist kein anderer da. Ja gut, aber das ist jetzt die Antwort. Also unser Kolumnist Michael Rummenigge hat letzte Woche gesagt, so, wenn der DFB konsequent wäre, dann müsste Oliver Bierhoff nach der EM mit den Hut nehmen. Also ich finde, dass man die Meinung durchaus haben kann.
Zumindest. Sehe ich auch so.
Welche Meinung hast du denn?
Also, zum neuen Bundestrainer. Ich habe nur eine Meinung. Ich weiß und vermute und glaube, dass Oliver Bierhoff sich keinen starken Mann an die Seite setzt. Genau. Also, er wird weder einen Rangnick holen, er wird weder Lothar Matthäus holen, weil dann hat er doch nichts mehr zu sagen. Das sitzt er doch nicht mehr bei der Pressekonferenz. Das ist für mich sicher. Aber ich habe ja vor Wochen schon gesagt, für mich ist die...
Aber dann wäre Stefan Kuntz ja ein schwacher Mann, wie du beschreibst.
Ich sage nicht, dass Stefan Kuntz ein schwacher Mann ist. Für mich, ich habe vor Wochen und Monaten schon gesagt, die logische Konsequenz daraus ist, wenn Jogi zurücktritt, Klopp abgesagt, Wunschkandidat. Alle Wunschkandidaten haben abgesagt. Also ja, ist doch die logische Konsequenz. Und nach der letzten vergangenen Woche, nach den Aussagen, wir haben ja auch intern gute Trainer, ist doch für mich die logische Konsequenz, dass ein U21-Trainer vielleicht auch mal eine Chance kriegt. So, die kennen sich beide. Stefan kennt Arbeit mit den U21-Spielern, die ja irgendwann mal in der A-Nationalmannschaft spielen sollen. So, für mich steht es im Moment außer Frage, dass Stefan Kuntz nicht, wird der Nationaltrainer.
Also der entscheidende Punkt bei den Personalien ist ja tatsächlich die Alternative, etwas wirklich zu reformieren. Und da wäre Ralf Rangnick aus meiner Sicht die klare Nummer eins.
Ja, geht aber nicht. Ja,
aber da muss Oliver Bierhoff weg. Da muss Oliver Bierhoff weg.
Das ist der Knackpunkt. Aber mit Ralf Rangnick würde ein Schwerpunkt auf die Zukunft gelegt. Man würde die Strukturen verändern. Und ich glaube, die müssen verändert werden. Man würde in der Akademie ganz anders rangehen, als es eher in diesem bisherigen Denken ist. Der denkt sehr stark auch über ein Jahrzehnt an die Jugend. Nicht nur unser Thema von eben Nachwuchs für U21, die aktuelle Nachwuchsgeneration, sondern der denkt auch darüber nach, wie kriegen wir die Kinder wieder ans Fußballspielen, an die Bewegung.
Stefan, wäre er da nicht ein geeigneter Mann möglicherweise statt Oliver Bierhoff? Wäre er auch? Ja,
aber sehr genau gerne. Das wäre doch die Idee.
Die Kombination.
Er macht 2 Jahre den Bundestrainer, dann stehen sowohl Klopp als auch Flick
zur Verfügung.
Rechtlich zur Verfügung. Mhm. Und dann, das wäre eine sehr sinnhafte Lösung.
Ja, du hattest ja hier schon mal.
Ich glaube, wir sind so im Konjunktiv unterwegs. Nein, das wird, sie wird im DFB, und es ist nicht nur Oliver Bierhoff, wir sollten jetzt nicht überdrehen. Also es ist nicht nur Oliver Bierhoff, sondern Strukturen im DFB sind so, dass Ralf Rangnick, sie werden ihn nicht zulassen. Sie werden sich das nicht in den Pelz holen. Und von daher glaube ich auch. Es ist dann unfair, dass man sagt, oh, dann ist aber Stefan Kuntz ja die billigste Lösung. Nein, ich glaube, das ist sehr, der hat seine Kompetenz und ich glaube, das ist, so wird das auch werden, bin ich ganz bei dir. Aber die andere Sache hätte einen anderen Charme.
Christen, unabhängig davon, wie er jetzt mit der U21 abschneidet, oder? Meinst du, das spielt eine Rolle?
Das hat einen Einfluss, ganz klar. Wir haben ja eben schon gehört, 2018 hätte er nach Russland gleich übernehmen können. Da war gerade wieder mal nach langen Jahren überraschend Europameister mit der U21 geworden. Mhm. Also der aktuelle Erfolg ist immer wieder ein Kriterium bei der Beurteilung, wer kommt in Frage. Aber ich kenne den Stefan auch selber als Spieler. Stefan hat schon als Spieler immer wie ein Trainer gedacht. Wir haben uns also sehr, sehr viel über Trainingsinhalte, über Spielstrategien ausgetauscht. Und Stefan verfügt über alle Kriterien, die ich einem guten Trainer zuschreibe, die ich von dem verlange. Und darüber hinaus, das ganz große Plus ist natürlich, er ist ein absoluter Sympathieträger. Die Nationalmannschaft hat unheimlich ein Ansehen verloren. Und ich bin der festen Überzeugung, auch da könnte Stefan wirklich sehr gute Arbeit leisten. In dem Bereich, der hier angesprochen worden ist, Veränderungen im gesamten Nachwuchsbereich des DFBs, glaube ich auch, dass der Stefan jetzt ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann, weil er selber mit diesen Ausbildungsproblemen im Nachwuchsbereich jetzt konfrontiert worden ist. Das war ihm, glaube ich, vorher gar nicht so bewusst. Wenn du dir mal seine Mannschaft jetzt ansiehst, dann hat er eigentlich nur 2 Spiele in der U21, die man als Stammspieler in der Bundesliga bezeichnen kann. Das ist Pieper von Bielefeld und der Baku Riedle. Ansonsten sind das Spieler, die zum Teil 40%, 30% oder der Torhüter Dahmen, der hat so gut wie überhaupt keine Spielzeit, die dort zum Einsatz kommen. Das heißt, er weiß auch, dass im gesamten Nachwuchsbereich dringende Reformen notwendig sind. Und ich erwarte mir von Stefan einen praktischen Input, weil wir haben unheimlich viel wissenschaftlichen Input, was zu verbessern ist, aber zu wenig praktischen.
Er hat auch schon vor 3 Jahren zu mir gesagt, wir müssen verdammt aufpassen, weil wir viele Nationen überholen uns in der Nachwuchsarbeit. Du wolltest aber auch noch was sagen.
Ja, und wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Er hat ja auch noch einen großen Befürworter, Es ist ja Dr. Rainer Koch, er hat ihn ja auch zum U21-Trainer gemacht. Und ich glaube schon, dass Dr. Rainer Koch auch ein gewichtiges Wort oder in der Entscheidungsgewalt DFB-Trainer mitsprechen wird. Und deswegen glaube ich, dass Stefan der Nächste...
Wenn es nach Uli Hoeneß geht, hat er nicht so viel zu sagen. Also das werden wir gleich besprechen. Komm, wir machen einen Spot, dann geht's weiter. So, Mario, jetzt kannst du deinen Gedanken nochmal zu Ende führen mit Dr. Rainer Koch. Du meinst, dass er sich für Stefan Kuntz einsetzen wird?
Ja, das weiß ja jeder, dass Dr. Rainer Koch sich auch dafür eingesetzt hat, dass Stefan zur U21-Nationalmannschaft, dass er da Trainer wird. Und der wird schon auch mitreden und wird sicher ihn auch vorschlagen. Und Dr. Rainer Koch ist ja als Vizepräsident, hat er ja auch schon ein bisschen was zu sagen beim DFB.
Er wurde stark kritisiert von Uli Hoeneß. Der ist zwar mehr oder weniger im Ruhestand, aber die Abteilung Attacke schießt immer noch unvermindert scharf. Bei seinem Debüt als TV-Experte richtete Hoeneß seine Verbalgeschütze in Richtung Frankfurt. Genauer gesagt in Richtung DFB-Zentrale. Und dort schlug es dann ziemlich heftig ein. So schaut's aus.
Von Altersmilde keine Spur. Uli Hoeneß hat eine neue Zielscheibe. Nach Willi Lemke und Christoph Daum in früheren Jahren schießt der Unruheständler vom Tegernsee jetzt auf den DFB. Die streiten ja wie die Besenbinder. Es geht ja nur noch um Postenschacherei. Jeder für sich und alle gegen Fritz Keller. So in etwa stellt sich Hoeneß Sitzungen der Führungsriege des größten Sportverbands der Welt vor. Für Hoeneß ein peinliches Trauerspiel. So schaut's aus. Die ganz speziellen Freunde von Uli Hoeneß heißen Rainer Koch und Friedrich Curtius. Der eine ist Generalsekretär und für mich völlig überfordert in dieser Position. Der andere ist Vizepräsident, denkt aber, dass eigentlich er der geeignete Präsident wäre. Ist er aber laut Hoeneß natürlich nicht. Uli findet Fritz Keller gut, eine Außenseitermeinung. Wahrscheinlich schmeckt ihm Kellers Wein. Doch bewegt hat Keller beim DFB nichts. Ein starker Präsident löst Probleme, ein schwacher zementiert sie. Statt dringend erforderliche Lösungen zu präsentieren, beschäftigt sich der DFB nur mit sich selbst. Und Fritz Keller ist bisher als Krisenmanager in etwa so erfolgreich wie Schalke 04 beim Schuldenabbau. So schaut's aus. Apropos Geld, beziehungsweise Schwarzgeld, beziehungsweise Steuergeld. Auch hier gibt Hoeneß unaufgefordert eine fundierte Expertise ab. Die Steuerfahndung geht ja beim DFB so oft rein wie der Briefträger. Ja, wenn der Steuermann zweimal klingelt, dann möchte man meinen, wenn's einer beurteilen kann, dann Uli Hoeneß. So schaut's aus. Kommen wir mal zu den konkreten Verbesserungsvorschlägen der Abteilung Attacke. Weg mit ihm. Mit ihm auch und mit ihm sowieso. Hoeneß wünscht sich eine personelle Grundsanierung. Am liebsten durch Karl-Heinz Rummenigge, der künftig die DFB-Interessen bei FIFA und UEFA vertreten soll. Das hätte einfach Riesenvorteile. Dann hätte der FC Bayern, die deutsche Fußballwelt, den besten Vertreter, den man haben kann. Denn Rummenigge könnte auf höchster internationaler Ebene all das herausholen, was der FC Bayern, die deutsche Fußballwelt braucht. Jetzt muss nur noch einer Rummenigge davon überzeugen, dass er sich für den FC Bayern, die deutsche Fußballwelt opfern muss. Und da kann es ja wohl nur einen geben. Viel Glück, Uli. So schaut's aus.
So, lieber Uli, wir haben das da nur eingebaut, weil das ein freudscher Versprecher war. Du meintest natürlich den DFB, nicht Bayern München. Wollte ich nur mal vorausschicken, bevor du uns vielleicht gleich anrufst hier in der Sendung. Hat er recht mit der Grundsanierung?
Ich finde ja. Und man muss Uli Hoeneß kritisieren für die Art der Äußerungen, auch mit der Vergangenheit. Aber wir sollten ja nach vorne schauen und nicht immer zurück. Und der Kern der Kritik ist richtig. Und ganz spannend finde ich die Personalie Kalle Rummenigge. Wir haben eben von Marcel Reif gehört, irgendwann enden Verträge. Ob bei Klopp, ob bei Flick 2023, bei Kalle geht's früher zu Ende mit Bayern. Und auch das ist wieder so ein Thema. Für den DFB wäre Rummenigge vom Standing weltweit her ein super starker Repräsentant in FIFA, in UEFA, weil der war Weltfußballer und Geschäftsmann. Aber ob das dem DFB hilft, wieder sympathischer zu werden, das ist eine ganz andere Frage.
Muss er den Wind gleich auch ein Segel nehmen? Karl-Heinz Rummenigge hat nämlich hier im Check24 Doppelpass Ende des Jahres dazu Stellung bezogen?
Ich weiß immer, was ich kann und was ich vor allen Dingen nicht will. Und für einen Verband zu arbeiten, muss ich offen und ehrlich sagen, da sträubt sich in mir schon alles drin. Und wenn ich diese ganzen Verbandsstrukturen sehe, bist du ja mit dem Fußball eigentlich gar nicht mehr verbunden, sondern du bist Politiker. Und das wollte ich nie werden, kann ich auch nicht. Man muss immer wissen, was man nicht kann. Und das kann ich und will ich auch nicht.
Mario wäre trotzdem eine gute Lösung, oder? Wollen wir ihn nicht ein bisschen überzeugen davon?
Ja, aber ich glaube, dass das Kalle jetzt sich auch langsam mal wieder aus dem ganzen Fußballgeschäft so ein bisschen zurückziehen will. Er will auch noch ein bisschen Privatier machen. Er möchte auch ein bisschen sich wieder um seine Frau kümmern. Er hat ja mit dem FC Bayern jetzt jahrelang, ist er um die Welt gereist, war ständig unterwegs. Also ich glaube schon, wenn Kalle diese Äußerung gemacht hat, die wird er morgen nicht zurücknehmen.
Heiko, was machen wir jetzt mit dem DFB?
Gut, also ich bin da bei Stefan.
Alles Egos habe ich.
Es waren viele gute Ansätze dabei bei Uli Hoeneß Aussagen. Also ich bin auch der Meinung, wir sehen da jetzt gerade Fritz Keller und Friedrich Curtius, also dass es in der Konstellation nicht mehr weitergehen kann. Da braucht man, glaube ich, keinen tiefen Einblick zu haben beim DFB. Also jetzt die Woche alleine wieder, die beiden sind separat angereist. Die beiden waren im Mannschaftshotel, wo es unter anderem um die Bundestrainerfrage ging. Sie haben separat voneinander die Frauen-Nationalmannschaftsspiele zuletzt besucht, haben sich das extra aufgeteilt, damit sie sich bloß nicht begegnen müssen. Also sorry. Und die sollen jetzt gemeinsam den Bundestrainer aussuchen. Also das ist schon eine Konstellation, in der es einfach nicht weitergehen kann. Da muss ein klarer Cut her. Und da bin ich bei Uli Hoeneß. Da wäre es angebracht, in der zweiten Reihe da vielleicht auch mal gewisse Personen zu hinterfragen.
Marcel, hat er dir aus der Seele gesprochen, Uli Hoeneß?
In vielem ja. Wobei manche Dinge man faktisch so ein bisschen fragwürdig. Also der DFB hat sich ja wahrscheinlich guten Willens mal überlegt, der Präsident soll eigentlich eher repräsentative Aufgaben übernehmen und nicht das operative Geschäft bewerkstelligen. Das ist eine in sich, ehrlich gesagt, schwachsinnige Überlegung. Mhm. Also du holst dir einen wie Fritz Keller, der auch eine Außenwirkung hat, der auch eine Außendarstellung hat, und der soll sich also um was jetzt kümmern? Frühstücksdirektor machen, das macht er nicht, sondern er fängt erstmal oder er vermeidet nicht einen absurden öffentlichen Konflikt mit seinem zweiten starken Mann. Wenn das nicht bald aufhört, ich habe irgendwo kürzlich gesagt, mir wird da so leicht schlecht, weil ich mir sage, wer braucht euch eigentlich? Wer braucht diesen ganzen Dachverband, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als euch gegenseitig abzuhören, irgendwelche Dinge zu kopieren? Ja. Das ist ja Schmieren. Mhm. Nicht mal Theater, nicht Komödie. Also insofern, der DFB muss insgesamt mal über die Bücher, und dann muss man natürlich auch da, wo es personell nicht funktioniert, muss man in einem solchen Verband die Zuständigkeiten klären und Personen, wenn es nicht funktioniert, austauschen. Aber das muss jetzt relativ zügig passieren, sonst ist Keller
ein... Aber muss er das nicht machen jetzt?
Bitte?
Muss er das nicht machen?
Naja, nochmal, er soll repräsentieren, der soll irgendwo hingehen
und
Grüß Gott machen.
Aber es ist ja
Also natürlich muss er von oben das jetzt machen, und er ist ja auch im Fokus. Und er weiß auch, dass er in diesem Jahr viel zu vieles hat laufen lassen und auch selber befeuert hat. Das war nicht die glücklichste Amtszeit.
Aber er kämpft ja gegen Windmühlen, Entschuldigung. Also das ist ja.
Pass auf, das ist dieses Totschlagargument, und dann sagt man, ach komm, so ein riesiger Verband. So, irgendwann muss der Moment kommen, wo die vernünftigen Leute sich zusammensetzen und sagen, pass auf, das mit den Windmühlen haben wir über Jahrzehnte mal so laufen lassen. Und immer, wenn wir nicht weiter wussten, haben wir gesagt, ach, das ist ein viel zu großer Verband. Jetzt muss man mal irgendwann mal in der Führung die Dinge so aufgleisen, dass es funktioniert. Und dass wir uns anders über den DFB unterhalten als in den letzten Jahren. Das kannst du so nicht weitermachen, denn sonst machen sie sich insgesamt überflüssig. Ich glaube, dass Fritz Keller die Kraft hat, ich glaube, dass er die Kompetenz hat, und jetzt muss man zum Beispiel dieses Thema Curtius Keller, wie auch immer, lösen, sehr zügig lösen.
Ja, gemeinsam geht es nicht, da sind wir uns, glaube ich, einig. Gemeinsam geht das ja nicht mit den beiden, das ist
Nein, wohl und dann offensichtlich. Du, wenn also, was nicht geht, dann geht es halt
dann geht's einfach nicht.
Genau. Im Leben.
Also, wir reden gleich natürlich noch weiter über dieses Thema und dann schauen wir auch noch mal zu einem ehemaligen Bundestrainer. Rudi Völler, in der Woche hat er seinen Trainer entlassen, Peter Bosch. Also, was ist eigentlich mit Rudi Völler los? Er hat schon relativ viele Trainer verschlissen. Kurze Pause, Sie können noch mal 2 E-Bikes und 1.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass und kümmern uns erstmal um die Frage der Woche, Laura.
Genau, wir hatten Sie zu Hause nämlich gefragt, ja, wer soll denn jetzt eigentlich Bundestrainer werden? Drei Kandidaten haben wir zur Auswahl gegeben, Matthäus Rangnick oder eben Kunz, den wir ja schon eben besprochen haben. Also im Netz herrscht wilde Meinung, sage ich mal so, also jeder kommt irgendwie in Frage. Ralf Rangnick wäre die optimale Lösung als Löw-Nachfolger, er würde allgemein beim DFB aufräumen, auf und neben dem Platz auf allen Ebenen der am besten geeignetste Mann. Oder auch hier, Lothar Matthäus hat sich die letzten Jahre einen seriösen Ruf erarbeitet, so würde ich ihm auch das Überwachen der Disziplinen der AF inzwischen zutrauen. Vom Fachwissen könnte Matthäus ohnehin nur wenige den Rang ablaufen. Oder auch hier, da Bierhoff von einer guten internen Lösung gesprochen hat, kann es nur auf Kunz oder Sorg als Bundestrainer hinauslaufen. Kunz kann es sich eigentlich nur mit einem schlechten Abschneiden bei der U21-EM verbauen. Es gibt aber natürlich auch im Netz viele lustige Sachen, zum Beispiel von den Kollegen von Wumms. Der perfekte Bundestrainer existiert nicht. Ja, wen erkennen wir denn da? Löw Frisur und unser Sport1-Experten Peter Neururer, der kommt immer ins Spiel. Ne? Wenn Trainer gesucht wird, ist Peter sozusagen da. Vorher. Sein was? Welches Auto?
Normal steht er doch immer irgendwo.
Im Porsche.
Das habt ihr jetzt gesagt. Ne?
Badeleid.
Wir haben natürlich auch ein Voting laufen gehabt. So ist das Ganze ausgefallen. 32% sind für Lothar Matthäus, 24% für Stefan Kunz, 30% für Ralf Rangnick und 14% sagen, ach, die drei wollen wir alle nicht, vielleicht ist noch ein Vierter da. Also das ist sozusagen die Meinung der User im Netz. Sie haben uns aber auch angerufen. Bitteschön.
Ich würde mich klar entscheiden zwischen Matthäus und Kunz. Für Matthäus spricht ganz klar, der hat sich immer den Arsch aufgerissen für Deutschland, der war immer da, der hat viel nachzuweisen. Für Kunz spricht, dass er mit Jungen arbeitet und der war schon mal Europameister.
Da der DFB ja doch interne Lösungen bevorzugt, gehe ich mal davon aus, dass Kunz den Jogi Löw beerben wird. Aber ich denke, von der Trainerklasse her wäre ein Rangnick dann doch besser.
Für mich gibt es eigentlich nur einen Namen, das ist Lothar Matthäus. Er hat sich sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Er ist kompetent, hat große Fachkenntnis, souveränes Auftreten. Und ich denke, dass viele Nationalspieler auch Respekt vor ihm haben.
Christoph Daum wäre der richtige Kandidat als Nachfolger für den Bundestrainer Joachim Löw.
Den haben wir nicht extra eingekauft. Ne?
Doch, ich wunderbar. Nee, ich gebe den einen aus.
Marcel, warum hat Lothar scheinbar keine Chance?
Weiß ich nicht, hat er denn wirklich keine Chance?
Nein, das wirkt so, Entschuldigung.
Dieser Häme-Reflex, immer mit Lothar Matthäus, ja. Oh, da hast du so viel drumherum, das ist lang vorbei. Ist also insofern, das taugt nicht mehr als Gegenargument, sondern ist er einer, der Kompetenz hat, ist er einer, der eine Strahlkraft hätte. Also,
ja. Gegenargument.
Mir fallen wenig Argumente gegen ihn ein.
Gegenargument ist Oliver Bierhoff, aus meiner Sicht.
Und er kommt von außen halt. Das ist.
Ich glaube, DFB. Oliver Bierhoff würde Lothar Matthäus nicht holen. Ist meine Meinung.
Da haben wir ja lange drüber gesprochen, vor ein paar Minuten schon. Einen starken Mann wird er sich nicht neben dran setzen.
Da prallen auch irgendwie zwei Welten aufeinander, zwei Kulturen. Lothar ist Fußballer durch und durch und deshalb finden die Fans ihn auch so gut und so sympathisch. Lothar würde Aufbruchstimmung erzeugen und ihm würde man auch ein paar rhetorische Dinge verzeihen, weil man weiß...
Aber die Aufbruchstimmung brauchen wir ja.
Ja, eben. Ne? Deshalb, ich bin absolut pro Aufbruchstimmung. Die radikalste Reform habe ich eben angesprochen mit Rangnick. Aber eine neue Dynamik brauchen wir definitiv, weil dieser Verwaltungsmodus, der hat uns zu lange blockiert.
So, machen wir Deckel drauf. Nächste Woche ja wieder Bundesliga, deswegen haben wir noch ein Thema und das betrifft natürlich Bayer Leverkusen. Kurz vor Weihnachten waren sie noch Tabellenführer. Inzwischen sind sie auf Platz 6 abgerutscht. Dazu das Aus in der Europa League und im DFB-Pokal gegen einen Regionalligisten. Die eigentliche logische Folge, der Trainer musste gehen.
Der nächste bitte. Hannes Wolf, Aufstiegstrainer des VfB Stuttgart. Nach Engagements beim HSV und in Belgien Leihgabe des DFB. Weil das Buch Peter Bosch geschlossen wurde, hat Rudi Völler innerhalb von gut 4 Jahren den 5. Trainer verpflichtet, den 12. seit 2005. Nach einem Absturz, den niemand vorhergesehen hat und den niemand wirklich erklären kann. Peter Bosch, der Bayern 04 in seinem ersten Jahr in die Champions League geführt hat und perfekt zu den Leverkusenern zu passen schien. Eigentlich. Einzige Konstante? Völler, der Sportdirektor, inzwischen Geschäftsführer Sport. Boschs Vorgänger Heiko Herrlich schaffte nur 1,5 Jahre. Dessen Vorgänger Taifun Korkut gerade mal 3 Monate. Und davor Roger Schmidt immerhin gut 2,5 Jahre. Während Völler mit Unterbrechungen seit 25 Jahren Leverkusens sportliche Geschicke leitet. Eine Ära ohne den ganz großen Wurf. Rudi, die unantastbare Ikone. Aber seit 10 Jahren reicht es nicht einmal mehr zu Vizekusen. Und darum muss die Frage erlaubt sein. Wird Leverkusen mit Völler jemals einen Titel gewinnen?
Mario?
Bitte frag mich nicht.
Doch, du hast die ganze Zeit schon darauf gewartet. Das habe ich doch gesehen.
Ich habe ja mal vor ein paar Jahren, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mir kein Spiel von Leverkusen angucke. Ich meine, das mache ich bis heute noch nicht, aber dann hat sich ja Rudi,
da war Rudi ein bisschen
ganz massiv, ja, da war er total angepisst und hat mich angegriffen, persönlich auch, aber ich kann ja damit ganz gut leben. Ja, ich meine, ich habe vor ein paar Wochen habe ich noch von Rudi gehört, wir werden alles hinterfragen, nur den Trainer nicht. Ein paar Wochen später wird dann der Trainer, der so ein Supertrainer eigentlich sein sollte, dann entlassen. Wie es dann am Schluss immer ist, wenn die Mannschaft scheiße spielt, fliegt halt der Trainer immer als erstes raus. Und das ist die Mannschaft. Natürlich, die haben einen tollen Fußball gespielt in der Vorrunde. Ja. Aber letztendlich geht ja nicht nur eine Saison 4 Monate oder 5 Monate, sondern die geht halt mal über ein Jahr. Und die Mannschaft gibt halt nicht mehr her. Die Mannschaft, solange ein Tar da hinten drin steht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 52, weiß nicht, wie alt Tar ist, ich möchte wieder in vier Jahre älter machen. Christoph, du wirst besser wissen, 24.
Aber die Mannschaft ist ja stark genug, um ja, im Pokal weiterzukommen.
Natürlich, aber eins ist doch Fakt, nochmal, ich kann über Leverkusen möchte ich eigentlich gar nicht reden, weil
aber das dann lass den anderen reden. Teilweise komm. Energisch, Mario.
Natürlich, sofort, immer. Rudi ja, wird sich bestimmt auch wieder gleich melden oder morgen oder irgendwann.
Nee, warum? Hast du nicht.
Ah, oder so.
Ja, klar. Ich glaube, alle, die wir hier sitzen, haben im letzten Jahr einen so tollen, begeisternden Fußball von Leverkusen gesehen, wo wenn wir jetzt wieder so eine Umfrage machen, jeder sagt, das war wirklich Offensivfußball vom Feinsten, der uns begeistert hat. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu den anderen Dingen. Ganz Unrecht hast du natürlich nicht.
So danke, das beruhigt mich aber.
So ist natürlich nicht. Es gab natürlich dann auch immer wieder unerklärliche Rückfälle, Rückschritte. Wir haben jetzt in den letzten 10 Spielen 2 Spiele gewonnen aus Leverkusener Sicht. Und fast lief das immer nach demselben Strickmuster. Mhm. Spiel in die gegnerische Hälfte hinein verlagert. Viel Ballbesitz, erster Konter 1-0 zurück. Ballbesitz noch erhöht, noch mehr Pässe gespielt, ohne richtige Durchschlagskraft, wobei natürlich auch im Abschluss einige Dinge wirklich liegen gelassen worden sind. Der zweite Gegenangriff 2-0. Das heißt, Leverkusen hat dann natürlich diesen offensiv-dogmatischen Konzept, muss ich jetzt schon sagen, nicht mehr Glauben geschenkt, dass damit das letzte Ziel, nämlich das Erreichen der Europa League, gesichert werden konnte. Und von daher haben sie diesen Schritt dann...
Christoph, du bist aber doch wirklich sehr nah dran, wie du gerade sagst. Ne?
Ich kann dir alles genauso erklären.
Ja, warum ist denn Rudi Völler so unantastbar?
Rudi Völler, täuscht das? Rudi Völler ist ein ausgleichender, verbindender Mensch, der
dass wir Rudi alle mögen, ist ja klar.
Ja, und Rudi hat bis zu einem gewissen Punkt, den er jetzt wieder erreicht hatte, auch eine unheimliche, sagen wir mal, Harmoniebedürftigkeit. Mhm. Ja. Das ist Rudi. Und Rudi, der wird erst zu Konsequenzen greifen, wenn es wirklich nicht mehr geht. Wenn er nicht mehr das Vertrauen hat. Ich nehme den Rudi das wirklich ab, dass er mit Peter Bosch wieder die Wende schaffen wollte. Und vielleicht, einige sagen ja auch, die haben viel zu lange gewartet, kam jetzt der Punkt, wo man dann eben gesagt hat, nee, also wir trauen dieser Konstellation, mit diesem Trainerteam, mit dieser Interaktion mit der Mannschaft. Du musst ja auch immer wieder beurteilen, inwieweit erreicht der Trainer die Mannschaft noch, inwieweit setzt die Mannschaft etwas um. Und der Peter hat in den letzten Wochen sehr, sehr viele Dinge umgestellt oder einige Dinge umgestellt, die nicht
funktioniert haben. Ja, klar.
Und dann muss er auch irgendwann mal sagen, jetzt müssen wir aus Verantwortung gegenüber dem Verein
doch nochmal die Reißleine ziehen.
Und mit Wolf haben sie, glaube ich, jetzt eine hervorragende Lösung gefunden. Hannes Wolf ist sehr energetisch, nachdem er lange aus diesem Seniorenbereich jetzt raus war. Und er wird alles dran setzen und wird die Leverkusener wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Wobei ich jetzt nicht zu viel erzählen will. Die müssen erstmal nur ein Spiel wieder
nur gewinnen gegen
Schalke gewinnen. Die brauchen überhaupt keine Langzeitziele, sondern nur mal wieder die Grundmentalität, die Grundsiegermentalität wieder aktivieren, die eigentlich Leverkusen oft auszeichnen. Und nicht attraktiv schön spielen und Schönheitspreise, die holen wir uns irgendwo anders
hin. Der entscheidende Begriff aus meiner Sicht war energetisch. Und Peter Bosch ist eigentlich ein Typ, der eine sehr positive Energie hat. Der ist aber extrem in seinen Beurteilungen. Wenn es schlecht läuft, dann redet der auch alles in Schutt und Asche. Dann spricht er immer davon, das war das Schlechteste. Und Mario sprach eben über Jonathan Tah. Und der Knackpunkt war, ich habe das Spiel kommentiert, vor Weihnachten, Leverkusen gegen Bayern. Leverkusen führte fast 2-0, Abseitstor Schick.
Ja, ja.
Und dann macht Tah in der letzten Minute der Nachspielzeit diesen dilettantischen Fehlpass. Kimmich, Lewandowski, Leverkusen verliert 1-2. Bayern ist Weihnachtsmeister. Danach spielt Leverkusen in Frankfurt, machen erst ein Weltklasse-Tor mit Amiri, mit der Hacke. Und dann kommt das, was Christoph Daum gesagt hat. Mhm. Unaufmerksam nach hinten. Die Zentrale war total offen und Frankfurt, zwei Tore, Ende der Geschichte. Seitdem ging es radikal bergab. Und da hat dann Peter Bosch die Art, es noch zu beschleunigen in der Abwärtsspirale. Und Rudi Völler hatte, glaube ich, auch, darf man ihm abnehmen, dieses Harmoniebedürfnis, es mit ihm zu schaffen. Aber man hört, der miese Peter, ich zitiere jetzt mal eine Zeitung, der miese Peter war jetzt letztendlich von der Kommunikation zu kritisch, mannschaftsintern. Und mit Hannes Wolf kommt jetzt da auch, worüber wir eben beim DFB gesprochen haben, der frische Wind, die neue Dynamik, um den Turnaround noch mal zu schaffen. Man hat
das Gefühl, sind alle froh, wenn sie vom DFB wegkommen.
Sehr nur geliehen.
Was hältst du von diesem Konstrukt, denn 8 Spiele und dann geht er wieder zurück?
Naja, ob er zurückgeht danach, wenn er sie in
oder hat die Option,
in die Sphären führt, alles relativ, dann ist das für ihn eine große Chance, auch zu bleiben. Und dann wird man auch eine Lösung finden. Das ist mit Verlaub noch nicht eine Flick-Problematik. Also das kriegt man mit dem DFB dann schon noch geregelt. Es gibt ihm die Zeit, die Dinge vernünftig aufzugleisen und sich das anzugucken. Auf der anderen Seite, sie haben gar nicht die Zeit. Es ist doch unstrittig. Deswegen, Rudi Völler ist so ein fantastischer Kerl. Also sag mir irgendjemand, bring mir jemand, der sagt, Rudi Völler, das ist das und das und das passt nicht. Aber Rudi Völler kann sich natürlich nicht rausnehmen aus der Geschichte. Rudi Völler ist seit 2006 da. Und da in der Zeit gab es 12 Trainer. Also wenn du Halbwertszeit, hässliches Wort, nimmst von einem Trainer, sag mal von 3 Jahren, das kriegt er nicht hin. Das heißt, es kam Trainer. Und Peter Bosch, so wie er ist, wie er ist. Aber es waren doch 12 andere da, die waren wieder jeder auf seine Art anders. Und es gab jeden Typus von Trainer dort schon. Es ist Rudi Völler immer gelungen, durchgängig gelungen, einen super Kader hinzustellen. Und was es Rudi Völler und diesem Club nie gelungen ist, am Ende aus den Möglichkeiten auch das Umfeld mit Bayer und aus den Möglichkeiten dieses Kaders fußballerisch am Ende einen Erfolg, und zwar einen echten Erfolg zu generieren. Ja, sie war eine Zeit lang, hat es immer geklappt mit der Champions League wenigstens. Mhm. Das war das Minimum. Jetzt gelingt nicht mal mehr das. Und du fragst dich das, sag mal, was ist das dort? Mhm. Mir fällt dann sofort immer der Begriff Wohlfühloase, dann springt Rudi 3 Meter hoch. Aber möglicherweise ist es wirklich dieses gesicherte Umfeld, ich bin bei Christoph, wenn du den zugeguckt hast in der Hinrunde, also sehr viel attraktiveren Fußball, da hättest du mal gucken sollen, zwei, dreimal.
Ich hab's hat kaum jemand gegen gespielt. Bayern gesehen, ja.
Hat kaum jemand gespielt. Ja. So, also daran siehst du doch, was da drin wäre. Warum gelingt es einem Boss nicht?
Ja, jetzt könntest du
sagen, ja, weil der Boss es nicht kann. Naja, dann bringen wir die 10, 12 anderen, denen ist es auch mit anderen Kadern zwar nicht gelungen. Was ist es? Ist es wirklich eine Mentalitätsfrage? Und dann muss ich Rudi fragen lassen, warum gelingt es dir nicht, da Feuer reinzubringen? Von allem dürfen wir natürlich ausgehen. Niemand leidet unter dem mehr als Rudi. Der hätte so gern Erfolg, der ist extrem ehrgeizig. Aber möglicherweise steht ihm sein Harmoniebedürfnis und seine Art des Umgangs entgegen, dass dort nicht mal Zug in die Gemeinde kommt. Du hast immer das Gefühl, oh, wir gewinnen mal 3-0, das war aber toll, oder? Hat euch gefallen? Nächste Woche verlieren wir 3-0. Ja, Kinder, mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das halt im Leben, nur gut. Europa League, Bayer Leverkusen, Europa League, mit Verlaub, das ist zu wenig.
Naja, zweimal im Jahr kommt der Rudi Völler dann um die Ecke und haut mal dazwischen, so gefühlt, nach außen. Um dann zu sagen, so, es reicht eben nicht. Aber die Frage war ja, ob Leverkusen mit Rudi Völler nie wieder einen Titel gewinnt. Ich glaube nicht.
Er und ich glaube aber auch
sich aufhören.
Genau.
Bis dahin, wenn sie keinen Titel gewinnen. Und ich glaube aber auch nicht, dass sie mit einem anderen als Rudi Völler einen Titel gewonnen hätte. Das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen.
Ja, also ist ja auch bemerkenswert, wie Leverkusen in den letzten 20 Jahren international vertreten war. Und da hat der Rudi auch einen enormen Anteil dran. Und
okay, ist auch unstrittig, Christoph, da glaube ich.
Das ist unstrittig, klar. Und trotzdem das Erreichen.
Der große Wurf ist nie gelungen.
Wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Leverkusen hat ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, den dritt- oder vierthöchsten Etat in der Bundesliga seit Jahren. Ja. Und dann muss man dieses Jahr sagen, mit dieser tollen Vorrunde scheidest du gegen Young Boys Bern in der Europa League aus. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht.
Gut.
Keine Chance.
Nächste Woche Bundesliga, das große Duell. Also, wir sind noch nicht am Ende, auch wenn unser Kaltgetränk schon wieder hereingestellt wird. Wir wollen gleich noch tippen. Nächste Woche RB Leipzig gegen die Bayern. Machen wir eine kurze Pause. Bis gleich.
Oh, geiles Spiel. Freue ich mich.
So, wunderbare Stimmung. Wir sind immer zurück beim Check24 Doppelpass. Christoph Daum hat herrliche Anekdoten erzählt. Die haben wir alle aufgenommen. Die werden dann in Ruhe abgespielt. Macht ja keine Sorgen. So, nächste Woche das Topspiel. Zweiter gegen Erster. Also Leipzig gegen die Bayern. Mario?
Ich tippe gleich, aber wir haben noch was vergessen. Es fehlen noch 3 Euro in dem
Frauenstein. Stefan, mach das gleich, genau.
Also, du meinst den Platzhirsch auf der Lichtung.
Genau, korrekt. Ja, so, und ich tippe, ich habe ja heute ein großes Interview gelesen von Julian, den ich sehr schätze. Ich glaube, dass Bayern,
meinst du? Ja.
Genau, ich glaube, dass Bayern 2-4 gewinnt.
Also 4-2?
Nein, 2-4, die spielen in Leipzig.
Ja, war klar, den musste ich dir wieder gönnen. Heiko?
3-3.
Christoph?
2-1 für Leipzig.
Oh. Marcelo? 1-1.
2-2.
2-2.
Okay. Was hat Marcelo gesagt?
Aber vergessen 1-1. Wir nicht, auch Dortmund-Frankfurt. Auch ein Knaller. Alles über Ostern.
Ja.
Ich sage auch 2-1.
Aber es geht doch um die Meisterschaft in dem Spiel. Es geht doch um die Meisterschaft in dem Spiel.
Tipp mir nächste Woche das Spiel.
So. Ist ja gut.
Laura, was hast du denn gesagt?
2-1 Leipzig ebenfalls.
Oh, gut. Ja. Und du? Ich bin Moderator, haben. Ich muss neutral sein. Also von daher bedanke ich mich bei euch. Cheerio. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also schönen Danke. Sonntag. Es geht weiter mit Bundesliga pur, Klassiker. Und zwar, das sind die Highlights der bisherigen Saison. Viel Spaß, schönen Sonntag und wie immer bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.